Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Mit der heutigen Ausgabe des Klauschangriffes wird der Podcast in eine kleine Sommerpause gehen. Die nächsten 4 Ausgaben gibt es Classic-Episoden aus der guten alten Game One-Ära. Wie ich seit dem Relaunch des Podcasts erwähnt habe, möchte ich ja regelmäßig solche kleineren Sommer- und Winterpausen machen. A, damit wir unsere Batterien wieder aufladen können und B, damit genug Zeit ist zum Recherchieren und Akquirieren der Gäste. Deshalb viel Spaß mit dem Staffelabschluss des Plauschangriffes Nr. 2 und ich hoffe, euch bald wiederzusehen mit brandfrischen Themen von Anno Dazumal.
Hey, it's Stone Cold Steve Austin. Listen to Plausch and Griff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs. Heute mit 2 Gästen, die händeringend darauf gewartet haben, endlich mal wieder vor die Flinte zu kommen, nämlich
Nils. Hallo, hallo Freunde des Plauschangriffs, hier ist Nils. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf. Es ist eine große Ehre, eingeladen worden zu sein, Gregor. Vielen Dank.
Ja, unsere Managements haben sich abgesprochen untereinander und wir haben uns geeinigt auf einen Terminbereich, wo wir dann gemeinsam uns eine Überschlagung gefunden haben.
Ich muss aber auch in 5 Minuten los.
Das passt sehr gut. Wir müssen alle los. Und natürlich auch endlich wieder mal dabei, der
Pete Smeed. Hi.
Pete, sehr schön, dass du hier bist als Podcast-Gott.
Du kannst mich ruhig Herr Smeed nennen.
Smeed heißt er eigentlich, ne?
Weiß ich nicht.
Vielleicht müsst ihr auch mal anfangen, die Podcasts zu hören. Die sind auch immer so weit oben in den Charts, soweit ich gesehen habe.
Man muss nicht immer alles hören, nur weil es oben in den Charts ist.
Doch, das zeugt von Qualität, wenn es ganz oben ist.
Aber Pete Smeed sind der Kumpels. Hallo Pete Smeed. Sowieso, es gibt immer irgendeinen in der Community, der dann zu Pete Smeeds geht und petzt und sagt, dass wir, ey, im letzten Plauschangriff haben die über Pete Smeed geredet.
Wir hatten die doch auch schon hier im Chat als entspannte Freundschaft.
Nicht, dass die das jetzt hier in falschen Hals kriegen, weil die Pete sind coole Typen.
Ede, freut mich sehr, dass du dabei bist, vor allem, weil du heute auch einen ziemlich anstrengenden Tag noch vor dir hast. Weil das du ja richtig quasi nonstop Action vor der Kamera machst. Aber sieh das mal ein bisschen so als deine Insel der Entspannung hier, wo du mal in dich gehen kannst.
Ist auch total, ich mache ja auch total gern Podcasts. Ist immer nur doof, wenn man zwischen irgendwelchen Aufzeichnungen die Zeit hat, wenigstens Nahrung zu sich zu nehmen. Und dann macht man das immer während der Sendung und dann fucken sich alle ab, wie unprofessionell man ist. Also das ist eine klassische Lose-Lose-Situation, aber umso schöner ist das Thema, denn da kann ich nur gewinnen aufgrund meiner unglaublichen Kompetenz.
Ja, das Thema, schön, dass du es ansprichst, das ist eine Sache, die ich schon wirklich seit langer Zeit mal angehen wollte. Ich habe mir vor Urzeiten mal eine Liste gemacht für Plauschangriff-Themen, die potenziell anstehen. Und jetzt passt es vor allem ganz gut, nicht nur, weil unsere Managements die Zeit gefunden haben, dass wir dann gleichzeitig mal hier sitzen können, sondern auch, weil die Fußball-EM gerade läuft. Ich wollte mit euch in der Runde gerne über Fußball, Video und Computerspiele sprechen.
Yay! Alright. Spätestens jetzt schalten 30% diesen Podcast aus. Was ihr nicht wisst ist, wir reden zwischendurch auch an geheimen Orten über unsere ersten Gangbang-Erfahrungen mit
Fußballern.
Fußballern, / insert den Namen eurer Mütter hier.
Ja, das nennen wir auch das Mario Basler Spezial.
Das Mario Basler Spezial.
Nein, aber Fußball, Videospiele, es gibt natürlich heutzutage hauptsächlich 2 Serien, die Fußball-Game oder Fußball-Soccer dann vor Augen haben, sind die FIFA-Spiele und die Pro Evolution Soccer Games, aber dem war ja nicht immer so, über die ganzen Jahrhunderte, hätte ich fast gesagt, aber Jahrzehnte, natürlich mittlerweile, wo Computer- und Videospiele dann aktiv sind, gab es etliche Serien und ich habe auch, obwohl ich heutzutage kein Fußball-Game-Zocker mehr bin, auch sehr, sehr viel gespielt früher und wir werden ein bisschen in die Geschichte der Fußballspiele reingehen, ein bisschen drüber sprechen, so die Unterschiede sind, richtig Fußball spielen oder am Computer, auch mal in die Welt der Manager ein bisschen gehen und Fun-Sport-Sachen. Bevor wir konkret einsteigen, natürlich Ede, Nils, euch kennt man, wenn man hier den Sender dann beobachtet, natürlich primär nicht nur für eure Videospielsachen, sondern auch, weil ihr viel mit Fußball am Hut habt und Bundesliga moderiert. Wie ist denn so eure Bindung zum Fußball an sich, ohne dass wir jetzt so super ausschweifen drüber darüber quatschen, aber ich meine, man spielt ja nicht nur Fußball-Videospiele, sondern man hat ja irgendwie so den Fußball im Herzen von Kindesbeinen an.
Das ist richtig. Ja, also bei mir war es so, dass ich war, bin mit Fußball schon groß geworden, weil mein Vater auch im Verein Fußball gespielt hat und leidenschaftlicher Fußballfan ist. Deswegen bin ich da relativ früh reingerutscht und ich war dann mit 5, glaube ich, im Fußballverein. Also ich habe immer schon gekickt und mit 5 war ich dann im Verein. Und war durchgehend dann auch bis, ich glaube, 18, 19 im Verein. Hatte dann, das war eigentlich ganz cool, weil ich bin dann einmal zwischendurch umgezogen, aber im Prinzip habe ich dann von der F-Jugend bis in den Herrenbereich mit derselben Mannschaft gekickt, so, also mit denselben Leuten. Da gab es natürlich immer mal ein bisschen Fluktuation, aber grundsätzlich bin ich halt mit so einer Mannschaft groß geworden und das ist zwar cool, weil im Fußballverein mega viele unterschiedliche Typen sind, mit denen man vielleicht normalerweise nicht so rumhängen würde, weil man zu unterschiedlich ist, aber wenn du in einer Mannschaft bist, bist du eine Mannschaft und jeder ist Teil dieser Mannschaft und das verbindet total und wenn man dann mit denen groß wird und ja viele gemeinsame Schlachten schlägt, das ist eine tolle Art der Verbindung und ich habe seitdem den Fußball nicht aufgehört zu lieben. So wenn ich frischen Rasen rieche oder wenn ich das Geräusch von Stollenschuhen auf Asphalt höre und immer dran denke, wie der Weg von der Umkleidekabine zum Spielfeld war, so das weckt nach wie vor einfach tolle Erinnerungen und ja, ich bin seitdem dem Fußball verbunden, so immer früher schon auf den Auswärtsfahrten und immer die Konferenz im Mannschaftsbus gehört und dann, also ich habe alles konsumiert und einer meiner frühesten Erinnerungen ist dann die WM 86, da war ich 6, so das Endspiel gegen Argentinien, das so Deutschland in grünen Trikots, 2-0 hinten, dann ich glaube Rummenigge und Völler waren, glaube ich, die 2-2 dann und dann dieser dumme Konter und ich weiß noch genau, wie ich das als 6-Jähriger auf der Couch irgendwie gesehen habe. Also was ich damit sagen will, ist, Fußball ist schon immer irgendwie ein Teil meines Lebens gewesen.
Mhm. Und Seele, bei dir, weiß jetzt nicht, hast du länger mal irgendwie gespielt Fußball oder war es mehr eine Verbindung zum Verein, Fußball geschaut, Fußballspiele gezockt, aber warst du mal selbst ein bisschen aktiv?
Ja, aktiv schon, aber nicht im Verein. Also ich habe, also mein Vater hat auch Fußball gespielt und es war sehr ähnlich, nur meine Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen und als ich habe dann bei meiner Mutter gelebt und dadurch ist so ein bisschen der Fußball eher so, erstmal war der nicht mehr so präsent. Ich habe natürlich, als Kind spielst du halt immer Fußball, egal ob in der Schule, auf dem Schulhof, im Sportunterricht oder am Wochenende mit Kumpels oder so. Also Fußball war immer die Sportart Nummer 1 so, aber bei mir halt eher so hobbymäßig. Ich habe halt jede andere Sportart auch gemacht. Ich habe halt wirklich, also ich habe wirklich, glaube ich, 20 Sportarten oder so in meinem Leben schon im Verein gemacht. Fußball nicht ein einziges Mal tatsächlich. Ich weiß gar nicht warum. Es ist eigentlich völliger Standard in Deutschland, dass man in einen Fußballverein geht als Junge. Aber meine Mutter zum Beispiel ist so komplett Anti-Fußball. Die hasst Fußball. Die hat sich immer aufgeregt, wenn sie im Hintergrund irgendwo Fußballgeräusche, nur wenn sie nur diese Geräusche vom Stadion und so hört, das hat sie schon aggressiv gemacht. Also es war irgendwie dann, wurde das jetzt von Haus aus von meiner Mutter Seite her zumindest nicht sonderlich gefördert. Und so richtig die Leidenschaft für Fußball, also jetzt als Fan habe ich dann, so glaube ich, hat das erst so mit 10, 12 oder so bei mir angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, es gab dann irgendwann dieses Bild, in der Bildzeitung gab es so ein Heftchen, es war wie so ein Bildpunktespiel, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert, so ein bisschen wie Communio, nur analog, dass du, also es war halt nicht vernetzt, du konntest es nicht kontrollieren, konntest es nur so für dich irgendwie so eintragen in so ein Heftchen und dann, wenn irgendein Spieler, den du hattest, gepunktet hat, hast du auch Punkte gekriegt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das lief und ich erinnere mich, wie ich halt damals vom Radio hing und die Konferenz gehört habe mit dem Heftchen und dann halt da die Sachen eingetragen habe. Und ja, seit ich denken kann, seit ich ein kleines Kind bin, war halt auch immer die Eintracht präsent so, weil es halt in Frankfurt ist es halt einfach, das siehst du überall das Wappen, du siehst überall die Fahnen, die Fotos von vergangenen Erfolgen und du merkst es halt so in der die Stimmung, wenn die Eintracht gewonnen hatte in Frankfurt, dann war in Frankfurt eine andere Stimmung, als wenn die schlecht war und keine Ahnung, es war immer so das beherrschende Thema, deshalb bist du da halt irgendwie dann so oder bin ich da halt so reingewachsen und als ich dann 10, 12 war, habe ich dann angefangen, mich für die Bundesliga zu interessieren und im Rahmen meiner Möglichkeiten damals als Kind das dann schon recht aufmerksam verfolgt, aber auch eher so nur auf die Eintracht konzentriert. Also ich habe sofort weggeschaltet, wenn nichts mehr mit der Eintracht war oder so. Es war immer sehr speziell und es fing dann erst später so mit 20 oder weiß ich nicht was an, dass ich so die Bundesliga und den Fußball als gesamtes interessant fand und auch gemerkt habe, wie die Wechselwirkungen sind. Also dass das, was bei der Eintracht passiert, nicht ein Mikrokosmos ist, sondern Teil eines großen ganzen Theaterstücks sozusagen. Ja, und ich wie beim Nils auch, ist halt somit mein größtes Hobby. Also ich freue mich immer, wenn es zum Kicken kommt. Das passiert leider heutzutage nur noch selten. Aber wenn irgendeiner sagt, wir gehen kicken, dann bin ich eigentlich immer dabei, weil es mir einfach Spaß macht. Und ja, und Fußball zu verfolgen, also die Bundesliga dann natürlich hauptsächlich, ist natürlich eine meiner wirklich ausgeprägtesten Leidenschaften und eigentlich ja das größte Hobby, was ich habe.
Mhm. Was ich lustig finde, mein Vater hat auch im Verein gespielt. Hat hier in Hamburg bei Blau-Weiß Ellers, so ich weiß nicht, wie vielte Kreisklasse sonst was das gewesen ist, aber jahrelang da gekickt und auch das Team gemanagt, einige Zeit lang. Und ich kann mich auch noch, wenn ich ganz weit zurückdenke, erinnern, dass wir gemeinsam so Anfang der 80er, als der HSV seine Meistersaison hier hatte, gemeinsam im Stadion gewesen sind. Also da habe ich so noch so Erinnerungsblitze. Dann raus und auch solche Geschichten, die du erwähnt hast, Nils, 86 zur WM. Da weiß ich auch noch irgendwie, dass auch wieder so eine Erinnerungsblitze stehen in der Küche und irgendwie das Halbfinale spielt dann auf der anderen Seite, weil man den Fernseher von da aus sehen konnte. Und da gab es irgendwie Klaus und Klaus, die den WM-Song gemacht haben, damals 86, mit irgendwelchen komischen Zeichnungen mit dabei. Als aber etwas beleibteres Kind damals habe ich nie wirklich selber aktiv groß Fußball gespielt, als jetzt, wenn wir es in der Schule mal gemeinsam gemacht haben oder nach der Schule, und bin deshalb nie wirklich in das Vereinszocken da reingekommen. Ich war sehr großer Fan des HSV, natürlich, weil du von da aus hinkommst, was auch lustig war. Meine Großmutter väterlicherseits war aber ganz großer Fan von FC Bayern München. Und da gab es bei uns im Haushalt dann oftmals, sagen wir mal, Rededuelle oder sowas, ne? Wenn es dann mal wieder HSV gegen Bayern München und solche Geschichten angeht. Aber ich habe von da auch so zumindest eine kleine Wertschätzung in Richtung Bayern München überbehalten, die du ja nicht wirklich überall hier gerade im Norden dann findest. Dementsprechend, weil ich nicht selber viel Fußball aktiv gespielt habe, außer in der Schule, habe ich mehr dann, da auch Computer- und Videospiele dann zu den Interessenbereichen gehörten, da natürlich eher relativ viel gezockt. Und mein bester Kumpel war auch sehr Fußballspiel wild sozusagen. Wir haben das öfter mal, der eine kauft sich das Spiel und das spielen wir gemeinsam, der andere kauft sich das Spiel und das zocken wir gemeinsam. Und das ging so parallel einher, dadurch nicht, dass du da immer mehr auch Video- und Computerspiele dann gezockt hast und mehr Fußballspiele rausgekommen sind und endlich mal richtig gute Fußballspiele, sondern auch dann, wenn die ganze Berichterstattung anfängt. Ich habe Anpfiff ohne Ende geguckt, später ran die ganzen Sachen. Wenn der HSV ab und zu mal gut gespielt hat, hat man sich drüber gefreut. Wenn sie es mal in den UEFA Cup geschafft haben oder auch mal, welches war die Saison, wo wir dann gegen Juventus dieses 4:4 gespielt haben?
2002, ne? Oder?
Irgendwie 2001, sowas. Es war so bis in 2000. Dann, wenn das dann später für mich kulminiert in der Europameisterschaft, ja, irgendwas so um den Dreh, ganz genau, ne? Der letzte große Moment. Ja. Und 2004 natürlich, wo Griechenland die Europameisterschaft gewonnen hat. Aber seitdem ist mein Interesse so ein bisschen weggegangen. Es liegt auch ein bisschen daran, auch Fußballspiel zockmäßig, weil ich bin heutzutage nicht mehr so wirklich in FIFA und PES drin. Die sind mir alle ein bisschen zu hochkomplex und aufwendig und fast schon, auch wenn das ein bisschen schizophren klingt, zu competitionmäßig. Für mein Gefühl, ne? Weil ich traue mir nicht so ganz, jetzt machst du ein Spiel online an und dann hast du eben Leute, die das richtig, richtig gut können und geil spielen. Und ich bin heute nicht mit dem Fußball so affin, weil ich einfach aus dem Hobby da rausgefallen bin. Aber immer noch so eine Affinität von der Zeit damals ist noch bei mir über. Lass uns mal zurückgehen und ein bisschen auf die Fußballspiele von damals kurz schauen. Ich weiß, bei uns ist wahrscheinlich bei jedem der Einstieg, was so Fußballgames und sowas dann früher angeht, unterschiedlich. Ich habe mal gecheckt, welches das allererste Fußballspiel überhaupt war, das man daheim spielen konnte. Und das gab es tatsächlich schon seit 1978, also ein Ultrafrühwerk auf dem Interton VC 4000. Hat jemand irgendeine Ahnung, was es ist?
Ich habe ja mal im Rahmen für meinen, ich habe ja mal einen Game One
Beitrag. Stimmt, du hast ja mal diese Artikelserie gemacht.
Mit der Geschichte des Fußballs, so ein bisschen habe ich ja dann auch recherchiert, und da gerade bei den ganz alten Spielen ist halt die Frage, also Pong kannst du ja auch als Tennis verkaufen und sagen, es war das erste Tennisspiel, und so ungefähr ist dann auch Fußball. Also es hat natürlich dann, das hieß Fußball, aber wahrscheinlich waren es einfach nur vier Striche, den Ball hin und her, also den Pixel hin und her gebounced haben oder so.
Erstaunlicherweise sogar eher nicht. Du hattest tatsächlich 11 gegen 11 Spieler. Das Interton VC 4000 war die erste in Deutschland komplett gebaute Konsole. Das war so ein Ding, was du eben fertig kaufen kannst mit Kabelcontroller und an den Fernseher anschließt. Und das hatte dann irgendwie seine 25, 30 Spiele eingebaut, wo du dir dann durchschwitzt und durchswitcht, nicht schwitzt. Inklusive Pong und dann wurde es eben Tennis genannt, das. Und eines davon war Fußball und ich habe mir kurz ein Video dann davon angeschaut. Der Typ, der es gespielt hat, wusste nicht, wie man zockt, weil es hat auch nicht wirklich viel Sinn ergeben. Du hattest ein statisches Bild und da hattest du eben 11 Pixelmännchen und 11 andere grobe Pixelmännchen, die da standen und da hat sich nur der Ball anscheinend bewegt und nicht die Charaktere. Und irgendwie sollst du es wohl damals jetzt spielen können auf dieser Konsole. Aber so richtig das, was du erwähnt hast, Ede, so die ersten Sachen, die man richtig einigermaßen spielen konnte, waren dann so die ganzen Atari-Sachen. Sowas wie Atari-Soccer, Pelé-Soccer und wie das hieß, wo man einfach nur Striche und Punkte hatte. Der eine Part sollte dann das Tor darstellen. Da hat man versucht, Breakout-mäßig fast schon mit diesen Strichen, mit den Spielern, die Punkte ins Tor zu schieben.
Ja, aber das ist halt für mich so, also das kann ich eigentlich noch nicht so richtig als Fußballspiel, also historisch gesehen sind das Fußballspiele, aber so richtig Fußballspiele fing das eigentlich eher dann mit so, ich glaube, weiß gar nicht, mit sowas wie Kick-Off oder solchen Sachen auf dem Amiga oder Atari oder C64 an oder dann auf dem NES erinnere ich mich dieses World Cup Soccer mit den crazy Special Moves, wo du von der Mittellinie irgendwelche Fallrückzieher machen konntest und der Ball dann so Loopings gemacht hat und ins Tor geschmettert wurde, das übrigens echt damals viel Spaß gemacht hat. Das sind so für mich, wo du auch erkennst, dass es was es für eine Sportart ist und auch zumindest so rudimentäre Geschichten wie Passen, Schießen, Laufen enthalten sind. Also da würde ich mal geschichtshistorisch anfangen.
Genau. Und da werden wir auch dahin gehen. Also ich habe mein erstes Fußballspiel, das einzige, was ich wirklich noch in der Sammlung hatte, hier auch kurz mitgeholt und in die Runde gezeigt. Ich habe nämlich International Soccer für den C64, eines der wenigen Module, die für den C64 produziert wurden. Und das war auch mein erstes Computerfußballspiel damals. Ich weiß nicht, wo ich genau das herbekommen habe, aber ich habe das Modul immer noch hier. Made in Hong Kong. Man sieht also große, hochqualitative Ware. Und das Coole an dem International Soccer war eben, da gab es ja einige, glaube ich, internationale Sportspiele auf dem C64. Du hattest erstmals Figuren, die wie wirklich Figuren aussahen. Ne? Du hattest diese eher seitliche, erhobene Perspektive und dann hast du mit 6 gegen 6 Spielern gespielt und da gab es auch dann Fußballtricks, die du machen kannst, dass du irgendwie den Ball auf deinen Kopf packen kannst und dann ins Kopf, in das Tor köpfen, wenn die Leute nicht richtig aufgepasst haben. Da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich relativ lange Zeit dran gesessen und das gespielt. Ich werde das wahrscheinlich auch nochmal irgendwie in irgendeinem Retro-Club mal ein bisschen näher darauf eingehen und dann machen. Aber ab dann war für mich zum Beispiel, Fußball siehst du nicht nur im Fernsehen, sondern du kannst es zumindest einigermaßen akkurat dann spielen. Und habt ihr auf Computern früher Fußballspiele gezockt? Du hast ein paar erwähnt, Ede, wie sah es bei dir aus, Nils?
Also ich habe richtig angefangen, Fußballspiele dann auch ernst zu nehmen und dann auch Spaß dran zu haben. Ich glaube, das ging mit World Cup auf dem NES los. Da gab es so eine geile Werbung, die mich voll gekriegt hat.
Du meinst mit diesen 3 Verbrechern, wo es hieß, das Nintendo Superset. Oh, ja. Wenn du es dir was, aber die können doch nicht so viel reintun mit dem 4-Spieler-Adapter und den meinst du, ne?
Ja, das hat mich schon gekriegt, auf jeden Fall. Und Sensible Soccer, glaube ich, war eines der früheren Spiele, die ich gespielt habe. Aber so richtig. Also ich unterscheide zwischen Fußballmanagern und Action-Spielen sozusagen. Das erste Action-Fußballspiel, wo ich wirklich viel, viel Zeit verbracht habe, das kam deutlich später. Also das war dann International Superstar Soccer und danach halt International Superstar Soccer Deluxe, beides für den Super Nintendo. Und da habe ich richtig viel Zeit investiert. Das war so die Zeit, als es dann losging. Und das davor, die habe ich alle mal so gespielt, so sporadisch.
Aber nichts, wo du gesagt hast, das war mein Spiel, was ich ein halbes Jahr lang gezockt habe und sonst nichts. Nee. Hast du, Edel, früher auf Computern Fußballspiele gezockt oder auch eher mehr mit den Konsolen mal den Einstieg gehabt?
Nee, kaum. Also ich habe, glaube ich, mal beim Kumpel oder so Kickoff oder so oder Sensible Soccer auch gespielt. Aber so nicht, das war dann, wenn man mal da zu Besuch war, so for fun. Mhm. Aber nicht so wirklich regelmäßig. Ich fand auch wie gesagt, NES, das NES World Cup habe ich ein bisschen gespielt, aber ansonsten fing das bei mir auch, glaube ich, mit dem Super Nintendo und International Superstar Soccer war so das erste, was mir richtig Bock gemacht hat. Gab zwar schon auf Mega Drive FIFA Soccer damals noch in so einer schrägen ISO-Perspektive, aber das war einfach auch nicht so geil irgendwie. Da war zum Beispiel, da habe ich halt NHL viel lieber gezockt. Das war eh so eine Phase, wo ich mega auf Eishockey war. Und da war irgendwie, also rein spielerisch war Eishockey 10.000 Mal weiter als Fußball.
Kann ich bestätigen. So, ich habe auch zu der Zeit, wir hatten bei uns lustigerweise im Dorf irgendwie so einen Eishockeyverein, Adendorfer IC, krasser Verein, der dann irgendwann durch die Decke ging, weil nach der Wende die ganzen Spieler aus Ostdeutschland, so vornehmlich aus Weißwasser, was eine Kaderschmiede war des Eishockeys, nach Adendorf kam.
Das wirklich lustig. Es war mein Verein beim Eishockey-Manager, da habe ich den ES Weißwasser immer gespielt. Ja.
Und die haben das Team, was wirklich gespickt war mit Bauern und so, also wirklich so mit Landwirten, so die Hagemann-Brüder, die Landwirte sind, die haben dann da gespielt und die haben dieses Team quasi aufgebessert und dadurch ging das ab. Und das ganze Dorf war bei jedem Heimspiel da. Und das war auch mein Eishockey. Und da gab es sowas wie NHLPA und so weiter, was Eddie auch richtig sagt, die spielerisch, glaube ich, dem Fußball zu der Zeit noch voraus waren.
Mhm. Es war für mich immer so ein bisschen ein Litmus-Test, weil ich eben seit dem C64er dann immer so die Fußballspieler ein bisschen im Auge habe.
Was für ein Test?
Ein Litmus-Test. Also du hast an diesem Spiel gemessen, für mich war das so, hat eine Konsole oder eine Hardware ein gutes Fußballspiel oder nicht, ja? Und wenn sie es nicht hatte, war sie in meinen Augen irgendwie, da fehlt noch was.
Wie heißt der Test?
Der Litmus. Litmus.
Wegen Littbarski?
Ja, wegen Pierre Littbarski. Ja. Das ist ein allgemein benutztes...
Bist du dir da sicher?
Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist wahrscheinlich aus dem Lateinischen, weil es sich so lateinisch anhört.
Wie schreibt man Litmus?
L-E-T-M-U-S.
Litmus-Test.
Nein, aber was ich sagen will, also für mich, was ich habe immer daran gemessen, ob eine Hardware schon ein gutes Fußballspiel dann richtig geiles hat oder nicht. Und wenn sie es noch nicht hatte, wie lange Zeit das Mega Drive und Super Nintendo und sowas gewesen ist, dann war sie noch nicht für mich komplett, war sie noch nicht fertig. Da war ich noch nicht so überzeugt von der Hardware direkt. Und um einmal kurz die frühen Computersachen dann nochmal wegzunehmen, ich habe sehr viel Microprose-Soccer gespielt auf dem C64. Das war eines der frühen. Das war Top-Down, genau. Und das hatte vor allem ziemlich präzise Steuerung und du konntest richtig geil so Bananenflanken machen. Das war so das Spezialfeature, wenn du irgendwie den Schuss gedrückt hältst und da den Joystick in die richtige Richtung gelenkt hast. Aus der richtigen Position konntest du richtig so Manikal-Style den Ball um die Ecke ins Tor reinballern und das war auch eins der ganz großen damals. Kickoff und Sensible Soccer habt ihr erwähnt. Bei Kickoff, da bin ich nie richtig reingekommen, weil das war das Ding, wo der Ball nicht am Fuß klebte, wenn ihr euch noch erinnern könnt.
Bei Sensible Soccer doch auch nicht, oder?
Sensible Soccer. Genau, du musst sie vorlegen, musst es immer drum herum laufen. Bei Sensible Soccer, das war eben so der inoffizielle Nachfolger davon, wo du noch diese wirklich kleinen Mini-Figürchen dazu hattest, aber es hat sich ein bisschen besser gespielt, wenn ich es noch im Kopf richtig habe, als da. Und ich hatte mich hier auch noch notiert, Sensible Soccer soll wohl das erste Fußballspiel gewesen sein, das Doppelpass eingebaut hatte, was ja auch ein Feature war, was du später dann bei quasi Gang und Gäbe bei Fußballspielen mit dabei hast. Und da an der Stelle möchte ich noch erwähnen, es ist gerade tatsächlich nicht Sensible Soccer, sondern bei Kickoff, es ist ein neues Kickoff rausgekommen, gerade für die PS4 von Dino Dini, dem Chefentwickler, der Kickoff damals gemacht hat.
Das hieß doch damals sogar Dino Dini Soccer,
genau, ich. Also die Kickoffs, oder besser gesagt, es gab die Kickoffs, die von dem Publisher damals, ich weiß nicht, wer genau es war, dann rausgebracht wurden und der Entwickler da war dieser Dino Dini, der irgendwann weggegangen ist vom Publisher, aber dann Kickoff als Lizenz nicht mehr benutzen durfte und die hießen dann Dino Dini Soccer für Super Nintendo oder für Amiga, wo sie rausgekommen sind. Und genau der hat sich anscheinend jetzt nochmal geeinigt mit den Lizenzleuten und jetzt so wirklich ein schönes, klassisches Top-Down-Game auf der PS4 rausgebracht. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich will es zumindest ein bisschen mal ausprobieren. Frühe Konsolensachen habt ihr angesprochen, ja, das Tecmo World Cup, das war auch das ganz Geile, wenn du diesen Vierspieler-Adapter hattest, dass tatsächlich vier Leute gleichzeitig spielen konnten. Weiß nicht, ob ihr das mal wirklich dann in größerer Runde probiert habt, aber in Sachen vor Internet, Online-Gaming und wenn man Fußball hauptsächlich einer gegen einen gezockt hat, war das schon mal ein bisschen was anderes, wenn du bis zu vier Leuten von der Konsole sitzen kannst und zocken kannst.
Ja, das ist für mich auch so ein Faktor von Anfang an schon gewesen. Ich finde es immer lame, gegen Computer zu spielen. Das motiviert eine Zeit lang, aber am meisten Spaß macht es doch immer, wenn man gegen Kumpel spielt. Und das steht und fällt auch bei Fußballspielen irgendwie, dass man jemanden hat, mit dem man auf Augenhöhe spielen kann. Weil wenn derjenige zu schlecht ist, dann macht das auch keine Laune, weil man will ja nicht jedes Mal 10-0 gewinnen. Das heißt, man braucht einen Freund, der ähnlich gut ist wie man selbst, damit man immer eine Chance hat zu gewinnen, aber auch eine Chance zu verlieren. Mhm. So, also und das ist so ein Ding bei Fußballspielen, was, glaube ich, ganz wichtig ist.
Ja, absolut, absolut. Ob es jetzt zu viert ist oder zu zweit, also ich auch mit meinem besten Kumpel, wie schon erwähnt, haben wir dann sehr, sehr viele Fußballmatches gemacht. Er war zwar meist immer ein bisschen besser als ich dann drin, aber ich habe nie aufgegeben und zumindest ein paar der Matches gewonnen.
Ich hatte halt überhaupt keine Kumpels, die fußballaffin waren.
in meinem Freundeskreis und vor allen Dingen auch nicht videospielaffin. Deshalb hatte ich niemanden zum Fußballspielen. Es hat sich erst so, also Multiplayer habe ich eigentlich, also gerade mit 4 Spielern habe ich nur Bomberman, Super Bomberman haben wir gespielt und später dann auf dem N64 halt ein James Bond Ego-Shooter.
Ey, ich sage, wir müssen mal einfach in einem Rahmen, ob es muss jetzt kein offizielles Beef oder irgendwie sonst was sein, aber wir müssen mal ein paar der Klassik-Fußballspiele mal gemeinsam herzocken. Mhm. Ob es jetzt ein International Superstar Soccer ist, in welcher Ausgabe oder einfach mal die älteren Sachen, die nicht
nur FIFA. Ich glaube, die sind halt echt schlecht gealtert. Also gerade ein International Superstar Soccer, das war damals ja revolutionär, es war richtig geil. Weil du so viele Sachen machen konntest, also von der Grundsteuerung, die Sachen sind ja immer noch gleich geblieben, ja, also Pass in Lauf, Flankentaste, Schusstaste und so Geschichten. Nur war das damals halt kein freies Spielfeld im Prinzip, sondern alles wie so Schienen und alles so geskripteter Kram. Aber das Fundament wurde gelegt von Konami, finde ich damals. Mhm. Aber ich glaube, wenn man das heute spielt, dann würde einem das irgendwie ganz krass komisch alt vorkommen, weil du einfach gewöhnt bist, mit 360-Grad-Steuerung überall lang zu laufen und du viel mehr Freiheiten und so hast. Ich weiß, aber man könnte es mal probieren. Aber
man könnte es mal probieren. Also ich würde dir beipflichten bei ISS, vor allem das war damals wirklich eine richtige Offenbarung, als es so Anfang der 90er auf den Super Nintendo gekommen ist, weil es quasi, wie du schon erwähnt hast, so richtig die Vorlage gegeben hat, sich schon eigentlich angefühlt hat, wie du Fußballspiele heute hast, dass du so viele Variationen hast. Du konntest den Okocha-Trick machen mit dem Ball hinten mit dem Fußball dann über den Kopf rüber. Du konntest präzise flanken und alles, aber das wurde natürlich mittlerweile, vor allem wenn du jetzt dann an Analogsteuerung gewöhnt bist und beim Fußball ist es nun mal imperativ wichtig, dass du präzise deine Figur steuern kannst, da brichst du dir wahrscheinlich ein bisschen einen ab mit dem Steuerkreuz. Ey, aber wir können gern mal irgendwann mal einfach mal durchprobieren, vielleicht findet sich noch irgendeins der älteren Spiele,
wo man das einmal gemacht, Eddie und ich haben das einmal gemacht, weißt du noch?
ISS 64,
ja, war es ISS 64.
Das war geil, weil ISS 64 habe ich auch so krass viel gespielt. Und ich war mir so sicher, ich bin der Beste der Welt, den es gibt. Und dann habe ich sofort Nils herausgefordert, als wir noch relativ frisch waren, bekannt waren. Und sind zu Nils und er hat gemeint, ich habe auch super krass viel ISS 64 gespielt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es noch ein Individuum gibt, das so viel ISS 64 gespielt hat wie ich. Und ich war mir eigentlich sicher, es wird ein relativ easy win. Und es war ein relativ easy Loss. Aber
da habe ich zum ersten Mal erlebt, wie du meinen Controller. Also da war ich leicht verstört, weil wir haben zwei Matches gemacht und die gingen irgendwie 6-0 und 6-1 aus oder so. Du hast den Controller vom N64 genommen, du hast den auf den Boden geschmissen, du hast nicht Tschüss gesagt oder irgendwas und du bist aus der Tür raus und hast die Tür offen gelassen, die Haustür, du hast sie nicht mal irgendwie zu und du warst weg und du hast nicht Tschüss gesagt, nix und ich dachte so, ich hab dich noch nicht so kennengelernt, also ich wusste das nicht, dass du so bist und ich war total verstört. Nee, auf einmal war er weg.
Ja. Ich kann's vor allem verstehen, weil für mich ist, wenn du die ganz modernen dann davon absiehst, für mich ISS 64 das beste Fußballspiel, was ich hier gezockt habe. Also das Original ISS kam ja irgendwie 92, 93 raus und ISS 64, International Superstar Soccer, dann wann war es? 97 oder so soweit. Und ich kann mich zumindest da noch erinnern, die Geschichte hatte ich Nils auch gerade eben erzählt. Ich hatte gerade mit der Uni angefangen, mit dem Studium und irgendwie nach ein paar Monaten gab es einen Studentenprotest irgendwie von wegen, wir protestieren gegen irgendwas, was Studenten nun mal gerne so gemacht haben und da hieß es, für 3 Wochen fallen die Vorlesungen aus. Natürlich muss man alles nachholen, aber der erste Gedanke, den ich hatte, geil, den ganzen Tag pennen und ISS 64 spielen und das habe ich dann auch gemacht, 3 Wochen lang, ISS 64 durchgesuchtet. Was das Geile dran war, ey, Grafik super, ne, und vor allem mit dem Analogstick, weil das N64 die erste Konsole, die richtig so mit dem Analogstick das gemacht hat. Ich träume heute noch davon, wie gut sich dieses Game gespielt hat.
Weißt du, auf welcher Seite der war, ne? Der Analogstick.
Ah ja, entschuldige. Aber konntest du gar nicht? Nee, konnte man wahrscheinlich nicht umstellen.
Dass gut, beim Fußball ist ja nicht so. Ich wollte nur nochmal den Finger, den linken Finger in die Wunde halten. Ich habe tatsächlich mit meinem damaligen WG-Mitbewohner.
Ist das nicht sogar dann irgendwie ein Vorteil? Du musst ja nicht die Kamera steuern.
Beim Fußball ist es ja egal. Beim Fußball steuerst du ja immer noch mit links die Spieler.
Ja, das meine ich. Also du musst ja nicht die Kamera bewegen.
Nee,
das
ich meine nur bei, ja. Aber GoldenEye war ja Ego-Shooter und da hast du ja
mit links gezielt. Gut,
Und irgendwann kamen die auf die Idee, dass das eine dumme Idee ist.
Ja.
Ist ja auch wurscht, ich will jetzt gar nicht das Linkshänder-Thema da rauskommen. Was Gott sei Dank bei Sportspielen kein Thema ist. Ich habe damals auch ISS 64 dann, das war das erste Spiel, was ich dann in meiner WG mit meinem Nachbarn Thomas Schanze damals gezockt habe. Mhm. Und da haben wir uns auch so krass heftige Duelle geliefert und die sind wirklich auch immer im Streit geendet. Also es war immer, ich weiß auch nicht, man hat es so, also ich zumindest, das war so immer ein Konkurrenzkampf, so ein persönliches. Manchmal kam der einfach nur rein in mein Zimmer und hat gesagt, hast du 20 Minuten, nicht so, alles klar. Ding ran, wir haben kein Wort miteinander geredet, wir haben einfach nur das Spiel gespielt. Und wenn er gewonnen hat, es war wie so ein Statement, so, jetzt, Bitch, jetzt weißt du, wer hier der King ist. Und ist wieder in sein Zimmer gegangen und ich saß da mit meinen Aggressionen, keine Chance auf Rematch. Ich war einfach nur so aufgeladen und aggressiv und das war, das ist echt ganz, 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 ganz schlimm. Es hat mich sehr geprägt, dieses Spiel.
Es hat Traumata gegeben. Ja. Wenn ich daran noch zurückdenke, ich habe mir übrigens tatsächlich gerade ISS 64 gekauft für 1,50 Euro. Also in Vorbereitung auf den auf die Retro-Club-Folge, die ich machen möchte.
Ich habe es auch noch zu Hause. Also ja. Ein Controller könnte kaputt sein. Aber,
aber ja, ich habe hier gerade noch das N64 vom Marc Tüfs, das er mir für den Future Club zur Verfügung gestellt hat.
Ich habe ein paar N64-Module. Ich habe ISS 64, Golden darf man das sagen?
Du darfst sagen, dass du es hast.
Ich habe GoldenEye und Mario 64. Ich habe kein N64 mehr, aber ich habe...
Viel mehr bräuchte man eigentlich aber auch nicht wirklich.
Ein paar Module habe ich immer behalten, irgendwie auch.
Es ist schwer, gerade von dem ISS 64, auch wenn man die Hardware nicht mehr wirklich verfügbar hat oder zumindest auch wenn man es nicht so direkt spielt, da denke ich mal als Fußballfan, wenn man N64 hatte, hat man da recht viel nicht nur Zeit investiert, sondern auch Emotionen. Wenn ich auch dran zurückdenke, super Kommentar, ja, der englische Kommentator, der auch richtig emotional da mitgemacht hat.
What a cracker!
Ja, ne, und was mir auch noch ganz geil da gefiel, da gab es diesen Szenario-Modus oder so, ne, wo du dann so die letzten 5 Minuten vom EM-Finale... 2-0
für Brasilien.
Genau, aber so, du musst die Geschichte umkehren, indem du in den letzten 2 Minuten 3 Tore machst oder sowas. Das war auch ganz geil, sehr eigenständig.
Und die hatten ja auch immer dieselben Fantasien, weil die hatten keine Lizenzen. Und das fing damals... Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir über jetzt gleich weiter galoppieren, über die Wichtigkeit von International Superstar Soccer auf dem Super Nintendo zu sprechen kommen, weil das für mich nämlich eine Offenbarung war. Ich habe das damals bei einem Freund... mit dem ich auch zum Fußballverein war, gespielt, irgendwie bei sich zu Hause. Und das war für mich so, das war das Aha-Erlebnis. So, weil alle Fußballspiele vorab, die haben mich nicht gepackt, so, weil ich nicht das Fußballgefühl, ich war dreimal die Woche, habe ich selber Fußball gespielt, mindestens. Und wir waren auch oft noch kicken, so am Wochenende und so. Und ja, für mich hat sich das Gefühl nicht transportiert, so, wenn ich dann diese alten Konsolenspiele gespielt habe. Aber bei International Superstar Soccer, zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, fuck, das ist Fußball. Und ich fand das so geil. Diese ganzen Gesichter, das gibt's ja heute noch bei PES, dass dann die Form, damals wurden die als Smileys dargestellt, ne, so 6 verschiedene Smiley-Formen. Und da hat man sich mal voll geärgert, wenn dann der beste Stürmer irgendwie mies drauf war und so.
Also ein Konami-Trademark,
das ist ja
in allen Konami-Sportspielen.
Ja. Und da hat es mich richtig gepackt, so, ne? Da fing das für mich an. Und natürlich ist International Superstar Soccer 64 das bessere Spiel im Vergleich, aber so, da fing es halt echt für mich an.
Beide für sich genommen eben haben wirklich sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Fußballspielen an der Konsole oder am Computer allgemein dann nochmal richtig Fahrt aufgenommen
das
hat.
Das kam ja auch erst, das war ja der dritte Teil, glaube ich, oder so, ich weiß nicht, also das ISS, was hier nach Deutschland kam, es war ja irgendwie Perfect 11 3 oder 2.
Du kriegst ein bisschen durcheinander, das sind die Winning 11 Sachen, die später rausgekommen sind. Die International Superstar Soccer, die wir hatten, die hießen Yikio irgendwas auf Japanisch und da gab es Teil 1 und Teil 2 auf dem Super Nintendo und hier kannten wir es als International Superstar Soccer und die Deluxe-Variante. Da weiß ich noch, das Normal hatte so, das war ein gelbes Modul, also nicht die Labelfarbe war gelb an der Seite und Deluxe war blau.
Aber was ich meine ist, dass die Reihe in Japan schon länger
es sind, Bestand hat. Es sind tatsächlich zwei Reihen sogar gewesen, ne?
Ja.
Also das, was wir später bekommen haben, wir können da gerne gleich nochmal drauf eingehen. Ich hatte mir hier einige Spiele für 16-Bit-Konsolen und eben PlayStation 1 Saturn ihrer mal aufgeschrieben. Ich könnte ja mal sagen, ob ihr irgendeine Bindung dazu hattet oder ob ihr mal ein bisschen gesehen habt. Super Nintendo hatte Super Soccer als einer der Launch-Titel, was nicht so besonders
Striker gut war. Striker war ganz geil.
Striker.
Das hatte ja. den geilen Hallen.
Ja, das ist mein Lieblingsspiel auf dem Super Nintendo neben International Superstar Soccer. Das war World Cup Striker oder Elite Soccer. Hieß es anderswo, wenn man es nicht in Deutschland gekauft hat. Und das hatte eher diese Überschulter.
Ah, mit Mode 7.
Genau, mit Mode 7, dass sich dann der also Überschulterperspektive, dass der sich in 3D bewegt hat, das Spielfeld. Und es hatte eben Hallenfußball. Und da habe ich auch damals recht viel Hallenfußball. So, ich habe mich immer gefreut, wenn dann Winterpause war, weil da hattest du immer so im Jahreswechsel dann immer Hallenfußball.
Na, das hat richtig Bock mal, weil du einfach dauernd bolzen konntest und der Ball ist von den Wänden abgeprallt und zwar so eine ganz andere Form von Action-Fußball. Das hat richtig Spaß gemacht, das weiß ich noch, dieser Hallenmodus von Striker.
Genau, diese beiden Spiele habe ich hauptsächlich dann, also ich und mein Kumpel haben die dann gezockt, mit dem Striker und dem anderen. Ich hatte mir auch mal für 40 D-Mark damals, gab es das in der Grabbelkiste, da war Sepp Maier vorne drauf, das hieß Champions World Class Soccer. Und ich werfe das hier nur kurz rein, weil das Spiel ist, was den notorischen Schreibfehler aller Zeiten drin hat. Wenn du nämlich unentschieden gespielt hast am Ende, dann haben sich die Leute natürlich versammelt, um entsprechend per Elfmeter das Spiel zu entscheiden. Und da stand in Deutsch Elfmeterscheißen.
Okay.
Also haben wir uns immer beömmelt dabei. Wir sind immer in Richtung Elfmeterscheißen gegangen. Ja. Das ist das Spiel, wenn ihr irgendwo ein Modul habt und Sepp Maier vorne drauf ist, spielt unentschieden und dann dürft ihr Elfmeterscheißen.
Sehr gut.
Das ist sehr gut, ja. Dino Dini Soccer hatten wir ein bisschen gesprochen. Mega Man Soccer auf dem Super Nintendo, ganz merkwürdiges Ding, was ich dann auch ausgelassen habe, was so mit Mega Man Figuren war, was sich nicht besonders gut gespielt hat. Ey, und wenn wir bei Sepp Maier gewesen sind, Mario Basler hatte auch sein eigenes Fußballspiel. Mario Basler, jetzt geht's los.
Oh Gott.
Für Super Nintendo.
Super sexy Titel.
Was eigentlich ein Spiel war, das Fever Pitch Soccer hieß. Und in der Variante hat das auch ein Kumpel von mir, so hieß es in England. Das hatte so diese FIFA-isometrische Perspektive und war so ein bisschen mehr auf Action ausgelegt, dass du so Superschüsse machen kannst. Und vor allem, es hatte eine Schwalbentaste. Das heißt, du konntest auch versuchen, per Schwalbe sozusagen den Referee auszutricksen. Und hat dadurch ein bisschen was anderes gebracht. Natürlich, das Spiel nennen sich hier Mario Basler, jetzt geht's los. Würde ich zumindest dann auch nochmal angucken. Und PlayStation 1, Saturn, N64-Ära, natürlich viel kam aus der Zeit nicht an ISS vorbei. Aber ich habe auch viel von den anderen Sachen mal länger gespielt oder angespielt. Actua Soccer gab es, da gab es diese Actua Spiele-Serie, Actua Golf und wie sie alle heißen aus England.
Was du noch mal hier dieses, wie heißt es, Sidekicks?
Lass mich mal gucken.
Sega.
Also
Virtua Soccer und
also Sidekicks. Sega hatte International Victory Goal. Das war eines der frühen Saturn-Spiele, was so ein bisschen aussah wie das Strike. Und es hatte richtig geile Gitarrenmusik, die ich sogar gelernt habe, auf der E-Gitarre zu spielen. Was ganz lustig war. Und die hatten Sega Worldwide Soccer, habe ich sehr gerne gespielt. 97, da hatte Sega ihre Worldwide-Serie. Da gab es auch zum Beispiel Baseball von denen. Und das war eins der ersten Spiele, die habe ich auch super extensiv gezockt. Sega Worldwide Soccer 97, wo du dein Team editieren kannst. Weil die hatten nicht die richtigen Lizenzen, die hatten nur irgendwie so allgemeine Weltteams mit dabei und da habe ich, weiß ich noch, dass ich irgendwie wochenlang dran saß und die richtigen Namen eingetippt hat in den Sega Saturn, um dann auf dem Spielstand dann zu speichern, dass man dann entsprechend die richtigen Teams hat. Also du kannst ja mal checken, welches du meinst. Ich schmeiß mal noch ein paar weitere Games hier kurz rein. Adidas Power Soccer habe ich relativ viel gespielt. Das hatte einen super enthusiastischen Kommentator immer. Der Torwart hat 1000 Hände. Der Ball ging in die 5. Etage. Oh! Der hatte immer richtig wirklich emotional mitgemacht. Und es hatte einen Cheatcode, mit dem man Hausfrauenkommentar einschalten kann. Ja, da hast du nämlich dann im Hauptmenü irgendwie so die entsprechende Tastenfolge eingedrückt und es war komplett auf Deutsch, ne? Also, und da war eben der Hausfrauen in Anführungsstrichen Kommentar. Ja, da hat er den Ball sogar, eine Frau, die dann so komische Texte eingesprochen hat, da hat er den Ball genommen, ja, da schießt er so ein bisschen. Ach, guck mal, die Fenster, die müssen auch mal sauber gemacht werden.
Och, also, das ist mega sexistisch.
Tatsächlich, ne? Sowas hat man im Jahr 1997 noch gemacht. Ah, Sidekicks zeigt mir der Ede gerade. Toni Meolas Sidekicks Soccer. Das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Das ist wahrscheinlich irgendwas, was 94 zur WM oder so, denke ich mal, rausgekommen ist, ne? Oder so ein Umfeld. Weil die Amerikaner und Soccer haben sie ja nicht so weiter her. Aber das kenne ich tatsächlich nicht. Ja,
das war so ein Pro Evo, arcadiger Pro Evo Klon.
Mhm.
Ja, ich weiß aber nicht genau, wann das. wann das rauskommt.
Ja, ich check das vielleicht mal dann nachher und guck mal, ob ich es vielleicht mal auch im Retro-Club nochmal kurz zeigen kann. Das
ist so krass, es gibt so viele Fußballspiele.
Ja, unfassbar. Es gibt wirklich ohne Ende Zeug, speziell zu 16-Bit und zu 32-Bit-Ära.
Und Super Sidekicks kam dann noch genau für Neo Geo.
Mhm. Ah ja, gehört das dazu, meinst du? Oder? Weil das Neo Geo hatte ja dann einige, oder zum Beispiel ja Super Sidekicks oder Soccer Brawl und wie das andere Zeug heißt. Um PlayStation 1 und Saturn nochmal abzuschließen, und da können wir in die großen und wichtigen Serien da mal übergehen. Libero Grande gab es auf der PlayStation 1. Das sagt
mir auch was.
Libero Grande war das Fußballspiel, wo du nur einen einzigen Spieler gespielt hast. Das heißt, du musstest dir vor dem Spiel einen Spieler aussuchen und den hast du auch wirklich gespielt. Das heißt also, wenn du den Mittelfeld gespielt hast und da gerade in der Abwehr oder im Sturm da was abgeht, hast du darauf gewartet, dass der Ball zu dir kommt. Es war ein interessantes Experiment, was nicht wirklich richtig funktioniert hat. Und Goldstorm war auf der PlayStation 1 das Spiel, was wir quasi, ja, wenn du es richtig dann von da aus verfolgst, das war der Vater von Pro Evolution Soccer. Weil Goldstorm war noch so der erste Versuch von Konami, eine Alternativserie zu ISS zu machen, mit 3D-Grafik, ich weiß noch, Goldstorm hatte diese ultra großen breiten Tore, weil sie die Perspektive nicht richtig hinbekommen haben auf der PlayStation 1. Also sah es so aus, als ob die Tore irgendwie 70 Meter weit sind, aber der Torwart konnte auch 70 Meter weit springen. Und das kennt man in Japan als Winning Eleven. Goldstorm, was man hier gespielt hat. Und Winning Eleven ist natürlich dann die Serie, die sich nach und nach weiterentwickelt hat in Japan bis zu Winning Eleven 2, 3, 4. Der fünfte ist der auf der PlayStation 2 rausgekommen ist, und das wurde dann wieder umgesetzt, nachdem Goldstorm, glaube ich, das einzige Winning Eleven war, was wir hier hatten. Dann gab es endlich wieder einen Teil auf der PlayStation 2, und das war das Pro Evolution Soccer, was dann Anfang der 2000er gekommen ist. Ich weiß zumindest noch Pro Evolution Soccer, ich habe Winning Eleven 3 auf Japanisch tatsächlich gespielt. Das war eines der Spiele, die ich mir irgendwie günstig mal importiert hatte, weil Fußballspiele kriegst du ja irgendwann mal nachgeschmissen, wenn dann die nächste Saison da ist oder die nächsten Jahre dann da sind. Und da habe ich mit den ganzen japanischen Vereinen gespielt, wie FC Gamba oder Shimizu S-Pulse und wie sie da alle heißen. Sehr ungewohnt, aber es hat sich schon geil gespielt auf der PlayStation 1. Wann seid ihr mit Pro Evolution Soccer im Kontakt bekommen?
Mit Pro Evolution
Soccer. Pro Evolution Soccer. Seid ihr dann, also ich denke mal, nicht jeder hat auf der PlayStation 1 schon angefangen, aber das war ja damals, als auf der PS2 zumindest rauskam, das war ja so das Stadtgespräch. Hey Leute, schaut es euch mal an.
Ich glaube, Pro Evo 5 war das.
Bei mir auch. Also bei mir ist, ich habe eine Lücke da so ein bisschen. Also bei mir, ich bin so, es gibt halt auch Phasen, wo ich dann nicht so viel irgendwie gezockt habe, andere Sachen gemacht habe und so, dann habe ich wieder viel gezockt, und je nachdem, in welche Phase das so viel. Und bei mir ist tatsächlich PS5 auch, ich bin überrascht, dass du das auch sagst. Ich dachte, du hättest früher angefangen.
Aber ich weiß gar nicht, gab es vorher ein PS?
Es gab, die waren nummeriert bis Pro Evolution Soccer 6, glaube ich, waren sie nummeriert. Also du hattest 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bist du sicher?
Ziemlich sicher, weil ich hatte es kurz vorher nochmal gecheckt. Also, und danach ist es auf Jahreszahlen.
Ja, also gegangen. Es ist bis PS6 und danach PS6 war 2006, glaube ich, 2007.
2006 oder 2007.
Und ungefähr, dann kam nämlich Pro Evolution Soccer 2008, hieß es. Mhm. Und das kam dann ja 2007 wahrscheinlich, wenn 2008 hieß. Und das war nämlich mega scheiße. Das war nämlich auf Konsolen der Übergang von der PlayStation 2-Generation auf PlayStation 3, meine ich. Das war dieser Engine-Wechsel und so. Und da wurde das Spiel halt richtig schlecht. Und PS6 ist für mich immer noch eines der besten Fußballspiele aller Zeiten. Also für mich persönlich. Da haben Eddie und ich auch angefangen zusammen zu zocken. Das kann man auch keinem erzählen, wie wir gezockt haben und vor allem in welchen Situationen. Aber dass ich richtig auf die Serie aufmerksam geworden bin, war PS5.
Mhm. Was war so für euch natürlich, auch wenn ihr vielleicht mal eine Phase habt, wo ihr nicht viele Spiele allgemein oder Fußballspiele dann gezockt habt, was war so das Herausragende an dem PS, mit dem ihr dann rangekommen seid? Weil es hieß ja immer so, dass es dann PS ist so die bessere Alternative oder die Alternative gegenüber FIFA, weil es realistischer mit der besseren Steuerung einfach den Fußball einfängt.
Ich finde, für mich bei Fußballspielen ist so ein bisschen das ist sehr viel Gefühlssache, ob sich etwas realistisch anfühlt. Und bei PS6 war es so, dass es hat sich einfach richtig angefühlt. Die Ballphysik, die Zweikämpfe, die überhaupt, die Art und Weise, wie die Tore zustande gekommen sind, die Ballstaffetten, Fernschüsse, das kam alles zusammen und das hat sich einfach rund angefühlt. So, für mich ist es schwer, so bei Fußballspielen da gibt es dann immer so die gewissen Punkte, die man dann so abarbeitet. Ja, die Ballphysik ist scheiße, die Kollisionsengine ist scheiße, das ist scheiße. Aber so letztendlich ist es das Gefühl, was irgendwie entscheidet. Fühlt sich das für mich richtig an? Und das PS hat einfach so viel Spaß gemacht. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. So sich da reinzusaugen und ich hab immer Spaß gehabt. Sobald dieses Spiel angeschmissen wurde, hatte ich ein Lächeln auf dem Lippen. Und ich meine, wir haben auch häufig mal verloren, so. Aber ich habe nie die Lust verloren. So, ich habe immer Bock drauf gehabt. Und das ist für mich so das größte Kompliment, was ich diesem Spiel machen kann. Da muss ich gar nicht so aufdröseln, weißt du?
Wenn man sich parallel mal anschaut, oder hast du noch was gecheckt, Gede, gerade?
Ja, ich kann jetzt nachvollziehen, warum es bei mir erst Pro Evo 5 war, weil ich hatte ja keine PlayStation 2. Mhm. Ich hatte ja in der Phase, war ich ja komplett in meiner Quake- und PC-Phase und dann auch in meiner Anfangszeit bei Giga, wo ich im PC-Bereich war und deshalb überhaupt mit zu dem Zeitpunkt nicht so viel Konsolen, also Xbox 1 und PlayStation 2 ist so spieletechnisch viel an mir vorbeigegangen. Haben wir auch schon oft bei Rollenspielen drüber geredet, dass ich viele Nachfolger nicht kenne. Und diese ganzen Pro-Evo-Teile, die du genannt hast, also Pro Evo 2, 3 und 4 und 5, die sind alle für die PS2 rausgekommen. Mhm, ja. Und 4 war der erste, der auch für den PC, 3 stimmt nicht. 3 war der erste, der für den PC gekommen ist, aber irgendwie habe ich dann erst, ich glaube auch wahrscheinlich erst, weil ich den Nils dann getroffen habe, wieder jemanden gehabt, wo du dann sagst, ey, wollen wir das nicht mal probieren, und dann probierst du es. Also ich war jetzt auch nicht so der Fußball-Videospieler. Also ich habe einfach tausend andere Sachen gezockt. Und ich glaube, erst durch Pro Evo 5 kam es dann so, dass ich mit Nils dann da wieder reingekommen bin und wir das dann auch online gezockt haben und dann auch Two on Two gespielt
das
haben.
Das ist übrigens ein wichtiger Punkt, weil PS6 hatte die Option, dass du eben an einem Rechner gegen zwei andere spielen konntest. Weil die haben damals noch ein offenes Lobby-System gehabt. Bist du reingegangen und dann gab's 4 Slots. Ja, und dann konntest du ein Lobby aufmachen, konntest du mit Passwort oder ohne. Und dann sind die Leute reingegangen und dann hast du einfach das Spiel gestartet. So, das war super easy und hat super funktioniert. Im heutigen FIFA gibt es nicht mehr die Option, das ist wie die Degeneration des Optionsmenüs. Es gibt nicht mehr die Fähigkeit, dieses Spiel, wenn du zu zweit bist zu Hause, wie früher, so, wie Menschen das machen, man ist zu zweit zu Hause, ey, lass mal eine Runde online spielen. Du kannst nicht mehr Two on Two spielen. Und es ist total der Upturn. Du kannst zwar einen Gastspieler dazu nehmen, aber dann kannst du zwar auch suchen, quasi, also du kannst suchen, dass man gegen andere spielt, die zwei haben, aber du kannst zum Beispiel nicht mehr. Was du nicht machen kannst, ist, dass du in eine Lobby gehst, wenn du nicht zusammen in einem Raum bist. Quasi, wenn Eddie zu Hause ist, ich zu Hause bin und zwei andere sind zu Hause, du sagst, lass Turn 2 spielen, wir sind in einer Party. Kannst du nicht mehr einen Raum aufmachen und sagen, wir spielen jetzt zu viert und gucken, du die beiden gegen die beiden.
Kommt in unseren Raum rein.
Das geht halt nicht. Und früher hattest du viel mehr Optionen. So, also du kannst heute auch noch nicht, das ist falsch, du kannst heute auch noch Turn 2 spielen, wenn du zu Hause zu zweit bist, aber dann findest du eigentlich kaum Gegner.
Nee, ne? Du kannst, glaube ich, nicht mehr gezielt spielen. Und
du kannst nicht mehr gezielt,
du kannst halt nur mit deinem Gast-Account, also du kannst nicht mit deinem eigenen Spieler-Account und so. Auf jeden Fall, und das war ja auch, das war in den letzten Versionen, war es auch noch schlimmer. Aber das war halt, das war so eine richtige Elite-Szene, möchte ich fast sagen, die sich dann da so in PS, zumindest auf dem PC, rauskristallisiert hat. Die waren ja auch richtig in Clans organisiert und du hast dann auch gesehen in den Ranglisten, dass die ganzen Clanspieler relativ weit oben sind und es war so ganz klar, 2 gegen 2 ist Königsdisziplin. Was anderes wurde gar nicht gezockt. Alles andere war Pille-Palle. Also, und es war so eine richtige, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, fast schon so E-Sports-mäßig. So ungeschriebene Gesetze, an die sich alle gehalten haben. Und so eine richtige elitäre Gruppe hat sich daraus gebildet, die dann, als die Server abgeschaltet wurden, glaube ich, sogar noch über Hamachi und so versucht wurde, weiter aufrecht zu erhalten, weil alle das Spiel so geliebt haben.
Das weiß ich noch, als die Server abgeschaltet wurden, zu der Zeit haben Eddie und ich The Show auf Giga gemacht, so ein bisschen eine Nachrichtensendung von unseriösen Leuten für unseriöse Leute. also Eddie und ich haben diese News-Sendung gemacht und für uns persönlich war das Abschalten der PS6-Server so ein einschneidendes Erlebnis, dass es für uns völlig klar war, das ist die Top-News des heutigen Tages und außer uns hat das keiner verstanden, warum das für uns so ein leidenschaftliches Thema ist. Und wir standen da wirklich in dieser Sendung The Show wie so einen sündhaft teuren glänzenden Tisch hatte, wie das Heute-Studio oder so. Und haben wirklich so in voller Ernsthaftigkeit, weil wir es wirklich scheiße fanden, gesagt, Breaking News, heute wurden die PS6-Server abgeschaltet, eine riesige Katastrophe und so, weil es uns wirklich getroffen hat.
Das war aber auch ein Unding, weil du nimmst einfach Leuten, das ist halt so eine Entwicklung, die es jetzt gibt, dass du einfach Leuten ihr Spiel wegnimmst. Also du kaufst das Spiel und eigentlich müsste da ein Verfallsdatum draufstehen, wo du sagst, du kannst es spielen bis 2018 oder bis 2017, weil dann werden wir es abschalten und nicht mehr unterstützen, weil dann unser neuer Teil da ist und wir wollen, dass ihr einen neuen Teil spielt, auch wenn der neue Teil vielleicht viel beschissener ist. Und ja, aber eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass mit Nils kam so wieder eine neue Gaming-Fußball-Leidenschaft und man hatte mal halt jemanden Gleichgesinnten und wir haben echt so unfassbar viel gespielt. Also es war jeden Tag stundenlang, tausende von Matches und das ist fast bis heute, würde ich fast sagen, gut, jetzt zur Zeit spielen wir weniger, aber ist immer noch geblieben dieses, weil die Spiele dann halt auch, mittlerweile ist es FIFA, weil sich das dann irgendwann so geswitcht hat, dass FIFA ein bisschen geiler wurde als
nach PS6.
Als PS, ja.
2008 hat's ruiniert.
Genau. Und aber bis heute ist es im Prinzip geblieben, dass man so diesen Drang nach fast E-Sports-mäßigen Fußballzocken hat.
Ja, es ist für mich vor allem interessant zu hören, ihr seid genau in der Phase wirklich wieder hardcore in die Fußballgames eingestiegen. Da war ich quasi raus, ne? Weil das Letzte, was ich richtig ausführlich gespielt habe mit meinem Kumpel, war Pro Evo 2 oder besser gesagt in der japanischen Version, weil die sollte irgendwie ein bisschen besser sein und wir hatten uns das importiert für den GameCube. Da gab es nämlich Winning Eleven 6 Final Evolution, hieß das irgendwie, was nochmal dann ausgefeilter war und du hattest dann, konntest editieren, die Teams konntest alles drum und machen und das haben wir ultra ausführlich gespielt, ja, gegeneinander am GameCube und so weiter. Aber danach irgendwie ist es dann ausgeflattert bei mir, sodass ich nie wieder richtig reingekommen bin, außer es ab und zu mal wieder probiert habe. Aber wir haben dann auch nicht mehr gemeinsam so oft dann Multiplayer-Spiele gezockt, so wie früher. Deshalb hat sich irgendwie dieses Fußball an der Konsole Gaming für mich nicht richtig entwickelt. Und da ich eh kein Multiplayer-Online-Zocker bin und dann meine Skills wahrscheinlich sich eh nicht messen lassen mit den Leuten, die das richtig cool und geil können, bin ich da auch weder bei FIFA noch bei PES später reingeraten in die Schiene. Aber ich habe das auch mitbekommen, was ihr gesagt habt, damals mit dem Wechsel auf der PS3.
Schönen Gruß an die PS Devils übrigens. Das ist unser Clan gewesen, die PS Devils. Ich weiß nicht, ob es euch noch gibt, damals zu PS6-Zeiten.
Die waren die fucking Besten, Alter. Ja. Die waren auf jeden Fall richtig gut.
Da wird's mit Z geschrieben übrigens. Also
und cool offensichtlich auch. Ja. Und ich möchte nochmal, was du gerade sagst mit dem Online-Zocken, ich kenne das ja auch gerade bei, heutzutage, wenn du ein Spiel online spielst, ist es eigentlich fast egal, was es ist, ob Street Fighter ist, ob es irgendein Blizzard-Spiel ist oder so. Du kriegst ja so auf die Fresse, wenn du ein Casual-Spieler bist. Das Schöne bei Fußballspielen ist, dass du deinen Skill in einer gewissen Art und Weise, jetzt vielleicht nicht gegen die Weltelite oder so, aber gegen andere, die viel Fußball spielen, kannst du deinen Skill erstens mitnehmen, weil die Steuerung mehr oder weniger gleich ist, plus ein paar Tweaks hier oder ein paar Facetten, die sich ändern, an die du dir aber relativ schnell aneignen kannst. Und einfach das Fußballverständnis einfach ein wichtiger Faktor ist. Also wenn du generell eine Ahnung hast, wie Fußball gespielt wird oder wie gespielt werden muss oder so, oder du auch einen Partner hast, mit dem du eingespielt bist oder so, dann ist es was anderes, als wenn jetzt ein neuer Warcraft oder Starcraft-Teil rauskommt und du musst erstmal 2 Millionen Einheiten auswendig kennen und dann mit dem nächsten Patch wieder 2000 neue Sachen und keine Ahnung und ganz tausende, also dadurch, dass du auch viel Fußball guckst, dadurch, dass du einfach Ahnung von der Sportart hast, ist es, du fängst nicht immer bei Null an oder so, sondern klar bist du manchmal aus dem Rhythmus, wenn wir jetzt spielen würden, würden wir auch erstmal auf den Sack kriegen, weil wir lange nicht gespielt haben, aber du kannst immer irgendwo anknüpfen und ein gewisses Niveau kannst du eigentlich fast immer abliefern. Und das ist eigentlich, finde ich, ganz geil bei so Fußballspielen. Und das hast du bei fast keinem anderen Online-Spiel so.
Und was ich...
also außer bei Sportspielen.
Ja, was ich auch so geil finde, ist gerade bei Tour und Tour. Also ich finde auch, dass Tour und Tour ist einfach der Königsmodus des Fußballs, weil du dadurch relativ wenig KI benötigst. Also wenn du alleine spielst, bist du sehr abhängig von der KI und wenn die irgendwie scheiße ist und nicht das macht, was du möchtest oder so, also mit sich selbst spielen ist immer so ein bisschen lame. Aber wenn man halt Tour und Tour spielt und dann wird's nämlich interessant. Es gab nämlich damals, also ich habe ja gerade so ein bisschen granted gegen dieses fehlende Lobby-System oder gegen dieses fehlende Matchmaking-System. Ich glaube bei FIFA 11 oder so, ich weiß nicht, gab's das noch, dass du in Lobbys gehen konntest und konntest dann quasi random auch mit Leuten Tour und Two spielen. So, das heißt,
gab Tour und Two
Lobby. Ne, es gab eine Tour und Two Lobby, da bist du dann rein und dann sind da, also es gab immer unglaublich viele Trolls. Das ist FIFAs großes Problem, dass ganz viele Leute einfach Arschlöcher sind, die deren einziges Lebensziel ist es, den anderen Leuten den Spaß zu nehmen. Und das fängt dann schon, das fing damals auch schon an, dass sie in die Lobbys gegangen sind, einfach nur um Leute zu trollen, einfach um den Lebenszeiten zu klauen. Und vielleicht haben sie deswegen die Lobbys auch abgeschafft, keine Ahnung.
Es gab keine Kickmöglichkeit in den
Lobbys. Ja, genau, das war das
Problem. Bei einem Fußballspiel sehr ironisch.
Ja, das stimmt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wenn du dann in diese Tour-and-Tour-Lobbys gegangen bist, dann gab es halt diese Slots, dann bist du auf die eine Seite und dann hast du mit random, mit Leuten in einem Team zusammengespielt, mit die du nicht kanntest und so weiter. Und die Kompatibilität zu dir selbst ist total unterschiedlich gewesen. Es gab Leute, mit denen konntest du überhaupt nicht. Und dann gab es aber manchmal Leute, die vom Spielstil, von der Idee her fast synchron waren zu dir. Und das waren so krasse Magic Moments, wenn du so mit fremden Leuten, wenn die exakt die gleichen Ideen hatten wie du. Und wenn du dann so zum Beispiel, irgendwie ich spiele sehr gerne so One-Touch-mäßig einfach immer nur den Ball laufen lassen und wenn du dann Leute hattest, die gleichen Laufwege im Kopf hatten wie du und so weiter, dann entfaltet dieses Spiel eine Freude, fast wie ein Musikstück, fast wie eine Oper. Die Pässe sind dann fast wie wo die verschiedenen Instrumente in einer Harmonie miteinander agieren. Und das vermisse ich auch so ein bisschen, dass man so diese random Tour-and-Two-Matches haben kann. Gibt's leider, das meinte ich vorhin, das gibt's nicht mehr in FIFA 16 jetzt, oder FIFA 17 auch nicht mehr, wahrscheinlich, FIFA 15 auch nicht. Und da habe ich zum Beispiel auch einen Kumpel, irgendwie Online-Kumpel kennengelernt, der ist immer zu mir in die Lobby gegangen und hat dann einfach immer mit mir gespielt. Also der kam einfach, wenn ich da war, kam er dazu und haben zusammengespielt. Mit dem zocke ich bis heute. Also über Jahre so. Es sind so schöne Geschichten, die sind jetzt nicht mehr möglich.
Mit verbaler Kommunikation oder ist es dann so?
Mal so. Also das ist unterschiedlich. So in dem Fall eher weniger. Verbale Kommunikation, aber das ist, muss man auch nicht einfach. Es ist einfach total, es ist einfach eine coole Geschichte.
Mhm. Lass uns ein klein bisschen mal über FIFA nochmal konkret sprechen. Wir haben es vorhin kurz angesprochen, FIFA natürlich der Versuch damals von EA, ey, wir machen hier die coolsten Sportspiele, wir haben unsere NHLs, wir haben so unsere NBAs, unsere NFL-Spiele mit Madden, aber ein richtig großes Fußball-Franchise haben wir noch nicht und FIFA 94 war das erste, was angefangen hat. Ich fand es damals eigentlich ganz okay, es hatte diese sehr ungewöhnliche isometrische Perspektive, wo du mal oft Probleme hattest, richtig die Abstände einzuschätzen, aber es hat sich trotzdem ganz gut gespielt. Dennoch, dadurch, dass es die offizielle FIFA-Lizenz hat und EA den großen Push machen konnte, ist es quasi die Fußballserie schlechthin geworden. Wobei es immer, ich habe so ziemlich alle Releases von FIFA gespielt, eben bis in die Anfang der 2000er rein, du schon einen ziemlich starken Drall in Richtung Arcade-Fußball dann damit hattest. Weil ich kann mich gut zurückerinnern, dass so eins der meistgespielten von mir war FIFA 98 damals zur WM. Da gab es noch das Intro mit dem Chumbawamba-Lied, ja, I get knocked down again, wo dieser komische Gockel von dann in, genau das, ne, gelaufen ist. Aber die Spiele da sah gut aus auf der PlayStation, es hat sich gut gespielt. Es hatte auch einen Hallenmodus, genau, aber die meisten Ergebnisse, wenn du nicht gerade mit einem versierten Kumpel zusammengespielt hast, den Computer hast du eigentlich immer 12-1. 17-0 oder sowas da weggehauen. Und das ist dann irgendwas, was so mit Dauer auf die Motivation geht. Und ich glaube, das war etwas, wo PES dann aufgekommen ist als die sinnige Alternative, die realistischere und so weiter. Da hat sich FIFA, glaube ich, dann auch zwangsläufig geändert. Und ihr habt es ja gesagt, heute ist es so mehr, in dem einen Jahr ist das FIFA ist irgendwann mal vorbeigezogen an PES, aber dann haben sie sich doch nochmal wieder ein bisschen gekabbelt. Heute ist es eher, dass FIFA meist die Nase vorne hat. Mhm. Ne?
Für mich ist die Bruchstelle tatsächlich 2008, weil PS6 war für mich gab es keinen Zweikampf. Also das war, da war PS einfach für mich klar das bessere Spiel. Und dann kam halt eben dieser Bruch auf die neue Konsole und da war PS so scheiße, auch online. Also gerade Eddie und ich haben ja auch immer viel online gespielt und der Online-Modus war eine Katastrophe mit 2008. Und wir haben da aber auch, sind wir auf die Konsolen gewechselt auch. Und wir haben ja vorher PS6 dann auf dem PC gespielt, das war ja da auch noch vielleicht nochmal ein anderes Matchmaking-Ding so. Und da wurden wir quasi gezwungen, weil es so scheiße war, oder wir es so scheiße fanden, sagen wir es mal so, da wurden wir quasi gezwungen, uns mit FIFA auseinanderzusetzen. Und das war wirklich dann der Zeitpunkt, wo wir dann irgendwann umgestiegen sind und seitdem dann, ich weiß nicht, wann, FIFA 10 oder so, ne? Da haben wir dann so richtig angefangen.
Ja, das war das, ne? wo die 360-Grad-Steuerung kam. War das 10? FIFA 10 oder FIFA 9? Ich weiß
also, nicht, was. Also ihr meint, nicht. Dass direkt auch der Analogstick auch wirklich in jede 360-Grad-Richtung funktioniert und nicht eben diese 8-Wege-Steuerung.
Das war der große Durchbruch von FIFA, wo sie vorbeigezogen sind an Konami. Da haben sie schneller die neue Technologie entwickelt. Ich glaube, es war es 9 oder 10? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann es mal nachgucken.
Aber zumindest das Alleinstellungsmerkmal, dass wenn du richtig akkurat, so gut es geht, Fußball spielen willst, dass es bei PES landet aus vielen Gründen, ist FIFA dann, ob es jetzt das Budget ist, ob man da sinnige Änderungen dran gemacht hat. FIFA ist nicht einfach nur diese Billo, in Anführungsstrichen Billo, aber die Arcade-Alternative für die Leute, die sich eh nicht tief mit Fußball beschäftigen wollen, sondern es ist eine sinnige Alternative und der Standard geworden.
Ja, also heute ist FIFA, also es ist ja immer, wirklich jedes Jahr, man guckt sich die neue Version an und man hofft dann einfach nur, dass sie es nicht versauen. So. So war das halt auch. Wir haben dann seitdem auch echt dann immer viel FIFA gespielt und da hat sich auch viel getan. Und was man immer bei diesen Fußballspielen beobachten kann, deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund. Ich verstehe das aus finanziellen Gründen. Das ist natürlich weltweit wahrscheinlich deren größtes Franchise, die FIFA-Reihe. Deswegen verstehe ich, dass sie so viel Kohle wie möglich im Jahr verdienen wollen. Ich persönlich würde es bevorzugen, wenn man ein Jahresabo abschließt.
Das wäre eigentlich das Sinnigste, ne? Wenn man neue Roster oder sowas
bekommt,
das
Spiel dann gleich bleibt. Und was heißt gleich bleibt? Die können es ja weiterentwickeln. Aber StarCraft die entwickeln dann das Update und wenn es perfekt ist, dann kann man sich das irgendwie ziehen oder whatever. Aber was die halt machen, das immer in Jahresschritten zu veröffentlichen, führt eben dazu, dass das Spiel oft nicht fertig ist. Ich fand jetzt zum Beispiel der Wechsel, also es ist oft so Zyklen. Also FIFA 13 empfand ich als super rund, also FIFA 13 war für mich ein richtig, richtig gutes Spiel. FIFA 14 fand ich scheiße, FIFA 15 war besser, hatte aber die immer selben Abläufe, dass du immer von Coast to Coast mit schnellen Spielern gerannt bist und immer dieselben Tore gefallen waren. Da gab's so Bugs, ein hoher Ball, der Verteidiger lässt ihn von der Brust abprallen, in den Laufweg des Stürmers, du konntest nicht mehr eingreifen und so weiter. Solche Kleinigkeiten haben das Spiel dann auch echt kaputt gemacht. FIFA 16 war auch scheiße am Anfang und dann kam der große Patch und seitdem finde ich FIFA 16 richtig, richtig gut. Und ich habe richtig Schiss, jetzt kommt FIFA 17 mit der neuen Engine, Frostbite Engine, die ist die Battlefield Engine, dass die diesen Entwicklungszyklus wieder von vorne anfangen und das Spiel wieder erstmal scheiße ist, bis die es dann irgendwann rund haben.
Das Lustige ist, der Nils argumentiert halt total aus so einer Profisicht, ne? Und ich kenne das noch von meiner Quake-Zeit oder auch Counter-Strike oder jeder, der so ein Spiel quasi E-Sport-mäßig gespielt hat, der kennt es. Ah, da kommt ein neuer Chat raus, jetzt macht die, weiß ich nicht, die Desert Eagle macht nur noch 0,7% pro Kugel Schaden oder so.
Bringt
so
die Entwickler um.
Ja, wirklich. Wo, so Sachen, die dem Laien, ohne dass das herablassend klingen soll oder so, gar nicht auffallen würden. Ja, aber einer, der das auf einem ganz hohen Niveau profimäßig spielt, der merkt solche Nuancen
natürlich. Kurz, ich spiele nicht auf einem Profi-Niveau, das wollte ich noch ganz kurz sagen.
Ja, klar, aber schon vom Anspruch her. Dir fallen solche Details halt einfach auf, weil du so viel spielst. Oder jetzt nicht wie ein Pro-Gamer, aber schon mehr als einer, der einmal die Woche ein Spiel zockt oder so. Also so du hast da schon einen gewissen Anspruch, dass du so Details einfach, so Unterschiede merkst, ja. Also, und da kann dann schon so eine kleine Schraube, die kleine Drehschraube, die irgendwie geändert wird an der Spielmechanik, die macht sich dann halt oberkrass bemerkbar und kann dir im Zweifelsfall was komplett zerballern, ja. Also zum Beispiel, was du gerade gesagt hast mit der Annahme, dass das immer wieder passiert. Das war zum Beispiel meiner Meinung nach ein großer Schwachpunkt der FIFA-Reihe und ich habe das mitgekriegt, weil ich ja damals Giga E-Sports gemacht habe und hatte da viel mit FIFA-Turnieren und den Shellhase-Zwillingen, wer sie noch kennt, diese FIFA-Twins, und habe dadurch viele E-Sports-FIFA-Matches gesehen. Und es war echt traurig zu sehen, eigentlich, wie die das gespielt haben, weil es hatte mit Fußball überhaupt nichts zu tun, sondern es war wie so eine Mechanik. Du wusstest genau, okay, der muss jetzt versuchen, auf den Außenspieler zu kriegen. Wenn der Außenspieler mit dem Ball über die Mittellinie kommt, kann er die 100% sichere Flanke anbringen und dann macht er mit Spieler X den zu 99% den Kopfball, der reingeht. Und das ging die ganze Zeit so hin und her. Und deshalb die Spiele gingen 7-5 aus, weil es dem einen 7-mal gelungen ist, den Ball da, diese Flanke zu schlagen, die, von der jeder wusste, dass sie reingeht, weil FIFA so programmiert war, dass diese Flanke immer reingeht. Egal.
Und das zu absurden Szenen geführt hat, dass Leute einen Alleingang, also überspitzt gesagt, Alleingang abbrechen, weil es die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Flanke kommt, dass er dann reingeht, höher ist, als wenn er einen Alleingang abschließt.
Genau. Mhm. Und es hatte nichts mehr mit Fußball zu tun und hatte so eine ganz komische Mathematik dahinter und ich glaube, das hat sich halt immer mehr geändert, dass du, und das ist das, was ich immer in einem Fußballspiel suche, ist einfach dieses Gefühl, ich muss Fußball spielen und jede Situation ist vielleicht ähnlich mit einer anderen, aber es ist nicht immer gleich. Mal komme ich an den Ball, mal komme ich nicht an den Ball und so weiter und so fort. Und ich, dieses Feilen am perfekten Fußballspiel finde ich unheimlich spannend. Aber da kannst du natürlich auch, wenn du nah dran bist, und das ist das, was Nils eben gesagt hast, wenn du nahe der Perfektion bist und dann die Engine wechselst, dann ist die Gefahr natürlich, dass du alles wieder neu machen musst. Von der Abstimmung, wie prallen die Bälle ab? Weil da ist ja mittlerweile, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut, also da, die Physik, die dahinter steckt und das Programmieren dann, da ist ja mit einer Engine dann wieder anders. Und das wieder so hinzukriegen, dass das alles stimmt, das kann jetzt wieder Jahre dauern, ne?
Selbst wenn du nicht in der Engine wechselst oder nicht in dem Jahr bist, wo du dann wirklich wieder alles von vorne anfangen musst, weil die Technik dann sich anders gemacht hat, so dieses Gefühl immer, wir müssen das Rad vom Neuen erfinden, wir haben eigentlich Fußball schon so gut getroffen, wie es geht, und aber wir müssen immer noch irgendwie uns rechtfertigen, dass wir eine neue Disc verkaufen können für 70 Euro.
Es ist halt eine Gelddruckmaschine. Es ist halt für EA, ist es eine Gelddruckmaschine, es ist wahrscheinlich das Spiel, was den ganzen Laden durch Foot komplett am Leben erhält oder so. Aber vielleicht könnte man ja wirklich, wie der Nils sagt, man einen anderen Weg beschreiten, der so best of both ist. Die sollen ja ihr Geld verdienen. Ist ja auch okay, da arbeiten ja auch viele Leute an so einem Spiel und die machen ja auch gute Arbeit. Die Lizenz ist teuer und so weiter, verstehe ich auch alles. Aber irgendwie ist es halt nervig, wenn jedes Jahr wieder neu gewürfelt wird und du gucken musst, ist da noch unser Spiel oder ist da nicht unser Spiel?
Also Blizzard, du bist ja auch gezwungen, das zu spielen. Also das ist ja nicht so, dass die dann irgendwie gleichberechtigt behandelt werden, sondern du musst ja mitgehen. So, ne? Du musst ja versetzt werden, sonst wenn du sitzen bleibst, dann hast du nicht mehr dieselben Leute um dich rum.
Und im Umkehrschluss wäre das so, als wenn Blizzard jedes Jahr einen neuen, zur festen Zeit einen neuen Patch rausbringt, egal ob sinnvoll ist oder nicht, oder ob der, aber jedes Jahr bringen wir einen Patch raus für die nächsten 20 Jahre, obwohl das Spiel vielleicht so wie es ist, da muss nichts mehr gepatcht werden. Vielleicht musst du was anderes machen, vielleicht zum Beispiel, anstatt mal sich um so Sachen wie so Online-Gaming-Räume, oder dass du Leute kicken kannst aus deiner Lobby, so ganz simple Sachen, also wenn ein Troll reinkommt und dein Spiel sabotiert, oder da gibt's so viele Punkte, wo du ansetzen kannst bei FIFA, um das Spiel geiler und auch das Erlebnis, zum Beispiel, dass du erst aus dem Spiel rausgehen kannst nach einem Spiel, wenn die Gegner ready gedrückt haben. Das heißt, wenn du gegen einen Spieler, du fertigst den ab 5-0, der ist pisst und als Strafe lässt er dich 30 Sekunden nicht aus dem Spiel rausgehen und so. Also es sind so Kleinigkeiten.
Die, muss man dazu sagen, das haben sie auch gemacht. Das sind so, da haben wir endlose Stunden uns drüber abgefuckt. Weil wenn es nur 30 Sekunden wären, würde es ja noch gehen. Das Problem war, diese Animation, diese Schlussanimation war, glaube ich, in drei Akte gestaffelt, die jeweils 30 Sekunden gingen. Und die musstest du dir bis zum Ende angucken oder die Konsole ausmachen und neu starten. So. Das ist das Ding, das Problem von FIFA ist, die haben halt wie so ein Pilzbefall, diese Trolle. Das ist wirklich ein großes Problem für FIFA. Das weil sind das halt ist,
super viele Kiddies. Ne?
Das sind einfach Kiddies und das sind wirklich einfach auch Arschlöcher, die jede Gelegenheit, dich zu nerven, auch wahrnehmen. Und die haben die Herausforderung, mit diesen Assis irgendwie klarkommen zu müssen. Und die haben einige Sachen geändert. Also zum Beispiel diese Animation am Ende und so, die sind jetzt total abgekürzt. Du musst nicht mehr warten auf den anderen Typen und so. Es gibt immer noch Sachen, die Leute machen, wenn sie einen nerven wollen. Aber es ist schon relativ okay. Auch so dieses Verzögern immer von Freistößen oder so, oder dass die Leute ständig rausgehen und man darf nur noch dreimal im Spiel rausgehen und solche Sachen. Also das ist schon okay, aber was halt wirklich fehlt, ist einfach ein komplexes Matchmaking-System.
Ja, es fehlen halt so E-Sports-Mechanismen, die es mittlerweile, das EA ist da echt rückständig, obwohl dieses Spiel schon so lange in der E-Sport-Szene präsentiert wird. Ich sehe jetzt zum Beispiel bei Overwatch, und Blizzard sind halt die fucking Profis, was E-Sport angeht, wenn ich sehe, was da für Einstellungsmöglichkeiten serverseitig gibt, wenn ich sehe für Overlays, was du alles machen kannst, das Spiel ist vom Get-Go perfekt dafür geeignet, als Spectator-Game sozusagen zu starten. Du kannst alles machen so, dass es wie so eine Sportdisziplin funktioniert, ja. Und EA über Jahre hinweg, du musst dich richtig freuen, wenn die mal an so Sachen denken, wie Lobbys erstellen und so weiter und so Sachen, die irgendwie bei anderen Online-Spielen gang und gäbe sind oder so. Auch Demos aufzeichnen oder so Geschichten. Es geht immer noch nicht bei FIFA. Im Jahr 2016, das gab's bei Quake schon vor 20 Jahren, ja, dass wir nicht einfach Klick machen können, unser Spiel aufzeichnen können. Das geht bei der PlayStation 4 kannst du, glaube ich, irgendwie ein bisschen.
Du kannst bei der PlayStation dann die Clips sichern,
ja. Die Clips, ja, aber nicht ein ganzes Match, oder?
Naja, ich glaube, die Clips sind 15 Minuten, glaube ich.
Irgendwie eine Begrenzung hat es,
ja. Ja, also das heißt, du kannst theoretisch in der Halbzeit.
Dann ist es ein Feature von der PlayStation.
Ja, nicht ist ein Feature von der PlayStation.
Nicht von FIFA. Ja. Also, was ich damit sagen will, ist einfach, da ist noch viel Luft nach oben, wenn sie ein gutes Spiel haben. Dann gibt's keinen Grund daran, was rumzudoktern, sondern doktert mal ein bisschen auch an den anderen Sachen
rum. Aber das Problem ist, dass sie eben keinen Druck haben und das ist das, was nervt. Also zum Beispiel, also wenn die machen so viele andere Sachen. Was du zum Beispiel machen könntest, cooles Matchmaking-System, was du gerade das Spiel aufzeichnest. Stell mal vor, du könntest ein Spiel aufzeichnen und dann könntest du hinterher, wie es immer bei diesen Analyse-Tools ist, irgendwie so Pfeile einzeichnen und könntest eine Taktikbesprechung machen mit deinem Tour-and-Two-Partner oder so. Könntest irgendwie, da läuft ab, machst du Pause bist du im Chat und dann kann der eine Typ irgendwie Pfeile einzeichnen. Ey, ich wollte, dass du hier langläufst oder ich wollte, dass du den Pass spielst, du hast aber das und das gemacht, deswegen ist also zack, okay, alles klar. Und dann, also das sind Kleinigkeiten, die einfach vielleicht nicht für 90% der Leute sind, die es casual-mäßig spielen, deswegen wird es nicht gemacht, aber die das Spiel auf jeden Fall nochmal aufwerten würden. Was wollte ich noch sagen? Was hast du gerade nochmal gesagt? Genau, es gibt zum Beispiel nicht mal einen Revanche-Button oder so.
Mhm. Also, nicht mal das.
Nee, du hast nicht mal, wenn du ein Spiel hast, was knapp, wo du sagst, ey, GG hat Spaß gemacht, sollen wir nochmal? Nee, geht nicht, kannst du nicht machen. Gibt kein Rematch-Button.
Ach, da gibt's tausend Sachen und manchmal ist es so, dass in einer Version ist das drinne und das andere fehlt wieder in der anderen. Also, das ist halt ein ständiger Prozess und das Problem aber, was ich eben schon sagte, ist, wir haben halt einen elitären Blickwinkel auf die Sachen, weil am Ende des Tages wird EA sagen, ihr zwei Deppen, was wollt ihr eigentlich? Wir verkaufen 90% aller Fußballspiele sind von uns und wir verdienen mega viel Geld. Wir machen alles richtig. Keiner bei uns sagt, wir machen einen scheiß Job außer euch beiden. So ungefähr. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass das Spiel halt einfach auch ein ultra krasser Mainstream-Titel ist, der ganz klar auch gezielt ist auf 10-Jährige, auf 12-Jährige, auf die ganze Familie sozusagen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem manchmal.
Es wundert mich, vielleicht habe ich es aber auch nur nicht im Blick, weil ich mich für E-Sport nicht sonderlich groß persönlich interessiere. Wie groß ist denn FIFA im E-Sport? Weil ich habe das Gefühl, es ist nicht so groß eben, als wenn du zu Counter-Strike oder jetzt Overwatch und StarCraft da hinguckst. Gibt's denn dementsprechend eine große FIFA-E-Sport-Szene?
Mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube,
klar. Also das ist ja beknackt, aber das ist also Fußball ist doch die zugänglichste Sportart, die du präsentieren kannst.
Ja, aber auf der anderen Seite gibt es nicht so musst du dich ja, du, aber es gibt halt auch Fußball in echt, ne? Overwatch gibt's nicht in echt und League of Legends. Also gerade als Zuschauer ist halt FIFA, Profi-FIFA-Spielern so zuzugucken, wenn gerade die EM läuft, ist ja auch ein bisschen albern irgendwie. Also FIFA muss sich ja auch messen mit der Realität, zumindest als Spectator-Sport. Das ist sicherlich ein Problem, ja. Auf der anderen Seite gibt's kaum noch, also klar gibt's noch E-Sportler, in der ESL wird's immer noch eine FIFA 16, FIFA 17 Liga geben und so weiter, aber die ganz großen E-Sports-Turniere, es ist ja fast alles platt gemacht worden von League of Legends und MOBAs. Also es gibt ja fast noch Counter-Strike ein bisschen und jetzt kommt Overwatch ein bisschen, aber so diese ganz großen geldbringenden Turniere, da gibt's glaube ich FIFA gar nicht
mehr. Ja, so ein richtiges Mittel oder sowas, um zum Beispiel der Dominanz von EA entgegenzuwirken. Also es gibt immerhin noch PES als eine einigermaßen Alternative, aber als ich mir die Listen angeguckt habe von den Fußballspielen, die rausgekommen sind, eben wenn du in die 80er und 90er gehst, so eine bunte Liste an sehr verschiedenen Ansätzen und Hersteller, die an der Grafik gefeilt haben, an der Perspektive, wie sich das Zeug spielt, wie was zusammenkommt und ab PlayStation 3-Ära, siehst du eigentlich nur irgendwie 30 FIFA-Spiele, 30 PES-Spiele oder sowas, also immer der gleiche Name in der Zahl.
Das hat noch nie irgendetwas gut getan, wenn es keine Konkurrenz gibt. So, Konkurrenz war schon immer der wichtigste Innovationsmotor. Weil, wie wir eben schon gesagt haben, FIFA hat aber gar keinen Anlass, irgendwas zu ändern. Das verkauft sich wie Sahne. Verkauft sich Sahne gut? Ich bin mir nicht sicher.
Verkauft sich wie gut. FIFA.
Ja, verkauft sich wie FIFA. Also, die haben ja wirklich keinen Grund. Und deswegen, wenn es aber mal ein anderes Spiel gäbe, was Innovationen reinbringt und Sachen einfach richtig macht, die FIFA nicht macht, dann haben die auch, denken, okay, machen wir auch.
Das Problem ist, ich habe schon so oft drüber nachgedacht, weil zum Beispiel 2K, ne, die machen ja NBA 2K, was wirklich das beste Basketballspiel ist, was existiert. Und keiner traut sich ein Basketballspiel rausbringen. EA hat es jetzt nochmal versucht, klaglos.
EA kriegt seit Jahren nicht hin.
Also zumindest spielerisch geht da nichts, weil die ähnlich wie FIFA oder wie Pro Evo einfach immer das Ding weiter verbessert haben. Und es spielt sich halt einfach wie so ein Pro-Evolution-Soccer für Basketball. Also jeder, der Bock drauf hat, sich da rein zu nerden, der wird da hellauf begeistert sein. Dann denke ich mir immer so, ey, die Typen mit dem Anspruch, wie sie dieses Basketball gemacht haben, sollten eigentlich mal ein Fußballspiel machen. Mhm. Nur das Problem ist, FIFA hat so ein krasses Monopol, dass die sich natürlich auch denken, okay, überleg mal, was für Kosten wir investieren müssten, um ein Fußball-Franchise aufzubauen, wie viel Millionen das kosten würde. Und dann kämpfst du gegen FIFA und gegen den zweiten Pro Evo. Die haben die Lizenz, das kommt noch dazu. Allein dieses Lizenzding ist ja für FIFA schon so ein Imba-Ding.
Ich kann mir auch vorstellen, da war es nicht auch mal eine Zeit lang, dass Pro Evo irgendwie Lizenzen teilweise verloren hat? Oder habe ich das
irgendwie falsch im Kopf? Ja, also Pro Evo hat ja meistens die Champions League-Lizenz, womit sie die Vereine, die an der Champions League teilnehmen dürfen, halt auch im Original haben. Deswegen gab es in Deutschland dann meistens Bayern München und Dortmund oder so. Also die Champions League ist ja auch gewachsen. Das heißt, mittlerweile gibt es ja dann 4 Vereine aus den großen Ligen, was insofern okay ist, weil online nehmen die meisten Leute sowieso dann dieselben Mannschaften. Also du hast dann aus Deutschland siehst du online meistens dann, gut, es liegt natürlich auch daran, dass ich spiele meistens jetzt zum Beispiel in Dortmund, dann spielst du natürlich auch nicht gegen Karlsruhe, ist ja klar. Aber die meisten Leute nehmen Juve, Rom, also wirklich Real. Dann ne? Real, Barcelona, Bayern, München, Dortmund, so Paris, so das sind eh dann die großen Vereine, die auch in der Champions League spielen. Von daher wäre das vielleicht gar nicht so schlimm. Natürlich, das, was FIFA zu bieten hat, bis hin in die, was weiß ich, dritte Liga oder was, haben die Originalspieler und Lizenz ist natürlich ein Totschlagargument. Also das.
Ja, also das ist halt, also deshalb glaube ich, dass jemand wie 2K. Also, das, weißt du, so wie wenn du sagst, ich mache jetzt einen Burgerladen auf. Na gut, das passiert gerade tatsächlich.
Oft funktioniert.
Aber eine McDonalds-Konkurrenz.
Aber es müsste Beispiel, jemand mal kommen, der nochmal frischen Wind reinbringt und vielleicht den anderen ein bisschen den Arschtritt gibt, dass sie sich nicht aufruhen können auf dem, was sie aufgebaut haben, sondern sagt, fuck, müssen wir uns in Acht nehmen, da kommt jemand, der nochmal was
abliefert. Ich denke mir manchmal, man hat ja immer so Fantasien, was würde ich machen, wenn ich Milliardär wäre und so. Und also jemand so wie Elon Musk oder so, der einfach machen kann, was er will, oder dieser oder Mathe-Shits oder so. Ich würde auf jeden Fall ein Fußballspiel entwickeln. Würde ich machen. Ein richtig cooles.
Mit Blackjack und
Nutten. Das wäre mir auch egal, ob ich damit Profit mache, aber exakt mit Blackjack und Nutten. Würde ich wirklich machen.
Ja, das wäre immer auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Ja, da können wir ja darauf hoffen, dass irgendjemand
Nils Blumhoffs Blackjack and Nutten Soccer 2014.
Es würde keine Jahreszahl benötigen, weil es ist ein...
Es wäre das Spiel.
Ja, es wäre das eine Spiel.
Das Spiel.
Und damit habe ich das durchgespielt.
Wie gut wäre das? Nils Blumhoff, das Spiel.
Sehr schön, ich will abschließend mit euch gleich nochmal über Managerspiele ein bisschen quatschen.
Yes. Übrigens, ganz kurz, bevor du da drauf kommst, habe ich eben noch überlegt, warum gibt es eigentlich noch nicht, oder vielleicht gibt es es auch und ich habe mich da noch nie mit beschäftigt, aber was doch geil wäre, 18 Kumpels, ja gut, keiner will natürlich die Scheiße, aber es wäre geil, wenn man so eine Bundesliga gemeinsam mit seinen
Kumpels spielen könnte. Das wäre top, ne? Wenn man dann
18 Freunde, jeder mit seinem Verein. Es müsste natürlich irgendwie so sein, dass es auch 18 unterschiedliche Vereine sind. Aber es ist natürlich ein bisschen doof, weil ich bin Eintracht-Fan, du bist HSV-Fan, macht dann vielleicht nicht so Bock. Aber es wäre halt geil, wenn du wirklich...
Ich habe Kühne jetzt.
Wenn, ja, stimmt, ihr kauft ja jetzt dick ein. Aber für mich auf jeden Fall wäre es nicht so geil. Aber trotzdem wäre es irgendwie geil, wenn du so eine richtige Liga spielen würdest. Und du hättest deinen festen Spieltag und du würdest dich am Ende der Saison... Und dann könntest du noch ein bisschen traden vielleicht oder so aufgrund deiner Ergebnisse. Irgendwie so,
da hätte ich schon mal ein bisschen Aber das ist lustig, dass du das sagst, weil das ist das Gleiche, was man so bei den FIFA-Spielen bemängelt, dass du eben diese Optionsvielfalt wegfällt, das Matchmaking-System scheiße ist und so. Das hast du, finde ich, auch so ein bisschen bei Manager-Spielen, weil früher war das ein Multiplayer-Titel, ne? Also logischerweise lokale Multiplayer, weil es damals kein Internet gab. Also so, ich rede jetzt von den Anfängen, Bundesliga-Manager, Professional. Wie viele Stunden meines Lebens ich mit Kumpels neben mir immer abwechselnd BMP gespielt habe. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Oder auch dann später Hattrick, Anschluss und so weiter. Und dann denkt man ja, okay, jetzt gibt's Internet. Eigentlich müssten jetzt die Manager einfach nur einen Online-Modus haben.
Das Genre ist tot.
Es gibt kein, also selbst diese geilen, diese EA-Dinger, ja?
Ja, die haben mit 2014, glaube ich, aufgehört. Ja, die EA-Fußball-Manager.
Ja, aber das war auch... Also ich war auch, sind wir jetzt schon bei dem Thema?
Oder wir sind wir eigentlich schon quasi eingestiegen, weil an sich, das, was wirklich wert ist, drüber zu quatschen, ist Bundesliga-Manager.
Und nee, exakt, Bundesliga, ich möchte, aber lass uns bitte anfangen auf dem Ding, auf dem C64,
ja.
Weil dieses textbasierte Ding, weil das war nämlich der erste Moment, wo ich völliger Junkie war. Also, weiß ich nicht, ein Kumpel von mir hatte C64 und der hat mir das gezeigt und er war selbst nicht kein riesen Fußballfan und ich habe das gesehen und ich war schlagartig verliebt in dieses Spiel, es waren nur Textzeilen. Aber es gab einen Transfermarkt und so. Ja. Und ich habe das so geliebt. Ich konnte es aber nur spielen, wenn ich bei dem war. Und ich war dann ein bisschen häufiger bei dem.
Das sind so die Games, die eben wirklich auch deutschen Kids damals gefallen haben. Ein bisschen managen, ein bisschen, also ob es jetzt Fußball gewesen ist. Ich habe dann auch so Movie-Management-Games auf dem C64 gespielt. Und mein ganz großes Ding neben Fußball oder neben Bundesliga-Manager war auch von den gleichen Leuten. Pizza Connection auch ein bisschen, aber Eishockey-Manager habe ich gespielt.
Ah ja, aber das kam ja erst nach
BNH. Das kam später, genau, ja. Als Alternative zu...
Jens Onnen und Werner Krahe.
Ja.
Falls ihr uns jetzt zuhört, vielen Dank für viele Stunden verschwendeten Lebenszeit. Aber es war toll.
Aber die Dinger, die haben bei mir auch einen Nerv getroffen. Ich habe so bei Eishockey-Manager wirklich monatelang gezockt, immer wieder neue Saisons und so weiter angefangen. Ja. Und eben auch auf dem C64 dann das ganz frühe Bundesliga-Manager. Das zweite war der Professional,
oder? Bundesliga-Manager Professional war das zweite, BMP, danach kam BMH, Hattrick hieß es.
Bundesliga-Manager
und dann auch Hattrick. Da das gleiche wie bei den Fußballspielen. Dann setzte so eine Bug-Degeneration an, dass dann auf einmal FIFA... Bundesliga-Manager 97 war so megamäßig verbuggt und auch die Anschlussreihe, die nämlich eben dieses geile Konkurrenzprodukt war, was eigentlich total geil war. Anschluss war eigentlich voll geil, aber diese Reihe war auch so mörderverbuggt.
Anstoß hatte auch diese lustigen aufgenommenen Sprachclips oder sowas, ne? War das nicht Anstoß, wo sie die Kabinenbesprechung oder sowas drin hatten?
Du hattest bei Anstoß auf jeden Fall bei den Torszenen, das war ja, da konntest du dir auch so dann die Torszenen anzeigen lassen, auch so, glaube ich, so ein bisschen. Sah fast schon aus wie so ein Engine-Spiel, also wirklich, ne? Also
ja.
Hattrick hatte das ja auch schon mit so, da gab es dann irgendwie 10 vorgefertigte Szenen.
Das gab es auch bei Professional zumindest schon. Ich kann mich an irgendeins erinnern, zumindest, wo du auch so Top-Down-Tor-Szenen gesehen, die hättest angucken können, ne? Wenn das Ergebnis ausgewürfelt wurde.
Ich glaube, das war bei Dings auch schon, das kann gut sein. Ja, bei Professional war das auch schon.
Weil da gab es immer diese kleinen
diese Mini-Fenster.
Ausschnitte
ja.
Mit den Mini-Spielern. Das war so, oh Gott, ey, wenn ich dran denke, das war einmal die schönste Spielezeit damals, die ich je hatte. Überhaupt damals, ich sag mal so 90er, fing das ja so Anfang der 90er, war der PC mit seinen Adventuren und Wing Commander, TIE Fighter, die ganzen geilen Sachen und eben auch Bundesliga-Manager. Das war so geil. Es war die beste Zockerzeit meines Lebens. Und Super Nintendo gab es damals auch noch, also gebt euch das. Deshalb, die Leute sagen immer, ich bin so verbittert und ich mag nichts mehr und so. Ey, es tut mir leid, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich jung war oder das hat nichts mit Alter, die Sachen waren einfach geiler. Die Sachen waren einfach geiler. Bundesliga, Manager, Professional, ich habe auch so viele Stunden das gespielt, es hat so einen Spaß gemacht. Ey, es hat, wenn ein Spieler aus dem Jugendbereich hochgekommen ist und irgendwie mit 17 du schon richtig geile Werte hattest, du hast dir den fucking Arsch abgefreut.
Ey, man hat sich so gefreut, wenn Jugendspieler, es gab
nichts Besseres als Jugendspieler.
Zu Beginn der 90er, das war jedes Mal, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll zu schwärmen. Also was du gerade sagst, vielleicht lag es auch daran, dass es damals noch nichts gab. Heute muss ich alles messen mit dem, was schon da war.
Aber alles
damals war es alles neu. Also jetzt nicht nur für uns, sondern auch so Bundesliga. Es gab jetzt nicht so viele Bundesliga-Manager, so weißt du. Nochmal, um rein emotional mal eben zu sprechen, so, ne? Mit Bundesliga-Manager Professional auf dem PC dann. Wirklich, ich habe meinen Kumpel und ich habe irgendwie dann so, glaube ich, 2 Kumpels gehabt, mit denen ich das exzessiv gespielt habe. Wir saßen in den Ferien und so, ne? Von morgens bis abends zusammen auf alten, klapprigen Bürostühlen vor einem 15-Zoll-Monitor. Und es gab in unserem Leben, und das ist kein Armutszeugnis für unser Leben, sondern ein Award für Bundesliga-Menschen.
Kann man stolz drauf
sein. Nichts Besseres, als da zu sitzen. Und das hat so Spaß gemacht, irgendwo in der dritten, vierten Liga anzufangen, sich hochzuarbeiten, das Stadion auszubauen, bis wenn dann irgendwann die neue Tribüne fertig war und man wusste, okay, jetzt habe ich mir eine. Und dann, was Eddie gerade sagte, am Ende der Saison, es war wie ein neues Schulheft so, gab es dann immer Jugendspieler, wenn die dann hoch. Man hat sich so gefreut, wenn man und dann auch noch auf der Position, wo man einen brauchte und so. Und
wenn du einen Transfer, wenn du einen Transfer gemacht hast und der Spieler war 4 Punkte oder 5 Punkte besser als das, was du hattest, und du hast dir gedacht, hoffentlich schlägt der ein. Und dann guckst du die Spiele und siehst, er macht ein Tor nach dem anderen. Du hast dir so den Arsch abgefreut. Das war so, es war auch so unfassbar süchtig, Mann. Dann kam Bundesliga-Manager Hattrick, was am Anfang ein bisschen überfordert hat, aber dann eigentlich auch noch geiler war, weil du noch mehr Optionen hast. Und für mich war das so der Scheidepunkt. Bundesliga-Manager Hattrick war im Prinzip genau die richtige Dosis an Features und Optionen. Und irgendwann, diese anderen habe ich dann tatsächlich gar nicht, glaube ich, Bundesliga-Manager 97 und 98 oder so, habe ich, glaube ich, gar nicht mal richtig gespielt. Und dann kam diese, das war ja dann, glaube ich, sogar von, kam Eidos, die haben dann nochmal irgendwas raus, die haben, dann haben Kronen haben dann nochmal für Eidos irgendwas entwickelt. Und dann kam diese Fußballmanager-Reihe von EA. Mhm. Und Anschluss habe ich übrigens nie gespielt. Ich habe
auch nicht wirklich lang. Ein Kumpel von mir hat das sehr ausführlich gespielt und wenn ich bei ihm war,
kann ich gleich noch was zu sagen zu Anschluss.
Ja. Ich habe nur gehört, dass Anschluss 3 auch überragend gewesen sein soll und man konnte. Das war ja ähnlich wie PES und FIFA. Die hatten ja, glaube ich, auch nicht die Lizenz und konntest dann so Dateien runterladen. Und das war mir dann alles schon zu kompliziert. Egal. Jedenfalls, was ich sagen wollte, diese Fußballmanager-Reihe, die dann rauskam, die war dann so realistisch und da gab es dann so viele Option.
Deine Kinder brauchen eine neue Schule. Genau. Kümmere dich jetzt drum. Möchtest du lieber aufs Walter-Rabe-Gymnasium gehen oder doch?
Genau. Und es fing zum Beispiel dann schon an. Das habe ich schon bei Bundesliga-Manager Hattrick habe ich das alles auf automatisch gemacht. Mit dem Training. Wo du dann einstellen konntest, ja, sollen die heute Konditionen oder Sprung oder Schuss oder weiter. Und das hatte dann so viele Stellschrauben, dass du dir nicht mehr bewusst warst, was macht eigentlich eine einzelne Stellschraube? Und da hat sich bei mir dann schnell so ein Überforderungsgefühl breit gemacht. Und das fand ich eben vorher gut. Du konntest irgendwie 5 Bälle in Jugendförderung sind besser als ein Ball in Jugendförderung. Und vielleicht kommt dann schneller ein Jugendspiel. Das war so ein Mechanismus, der für mich nachvollziehbar und logisch war. Und okay. Und irgendwann war das so krass mit Verträgen und deinem Privatleben noch und 10.000 andere Sachen. Und da bin ich dann tatsächlich, ich habe es immer mal wieder versucht, immer mal wieder angeschmissen und gezockt, aber leider dann irgendwann nicht mehr die Geduld gehabt, das zu lernen, in Anführungsstrichen.
Ja, das war bei mir auch so. Also die große Zeit der Manager hörte für mich dann auf mit Bundesliga-Manager Hattrick, als dann 97 kam. Ich habe tatsächlich mal, erstmal fange ich bei Anschluss an. Anschluss kam dann irgendwann als Alternative dazu und das war auch komplett ein anderer Ansatz. Also du hattest dann diesen Hochglanz-Screenshot von deinem Arbeitsplatz und mit einem Schreibtisch und die verschiedenen Items auf dem Schreibtisch waren dann die Menüpunkte, wo du dann hingehen konntest. Die Spieler hatten nicht die Werte von 0 bis 99, sondern von 1 bis 10. Es war alles ein bisschen vom Ansatz ein bisschen moderner irgendwie, aber es hat auch mega Spaß gemacht und es gab am Ende der Saison immer eine Auf- oder Abwertung. Dann hat jeder deiner Spieler wurde unter die Lupe genommen und er hat der entweder einen Punkt mehr bekommen, Punkt weniger oder ist dabei geblieben. Und es war so geil, wenn du dann irgendwie nach hinten raus, also ein 9er Spieler oder das war alles mega selten so, ne? Und wenn du dann aufgewertet wurdest von einer 8 auf eine 9 oder so, hat man sich so gefreut. Und Anschluss haben wir auch super viel gespielt, hat auch total viel Spaß gemacht. Aber leider war das schon zu einer Zeit, wo es dann sehr verbuggt war, weil es dann auch ein bisschen komplexer war. Die Anschlussreihe hat wirklich gelitten auch unter Bugs und das war dann bei der Software 2000 Reihe auch so, dass dann Bundesliga Manager 97 auch derbe verbuggt war. Damals gab es dann ja immer so Patches in Spielezeitschriften und so. Es war nicht so, dass dann unmittelbar
warten und hoffen, dass
ja, das gepatcht so, das wurde. War und das war alles ein bisschen anstrengend. Ich habe dann aber irgendwann, also da hat es dann irgendwann auch aufgehört und dann habe ich mal irgendwann einen Sommer noch mit meinem Kumpel nach dem Abi oder während des Abis oder so. Das war so ein geiler Sommer.
Des Abis, das geht auch nicht.
Nee, ich weiß nicht mehr genau. Also die Zeitraum halt. Da sind wir bei meinen Eltern. Die haben im Garten dann so ein kleines Holzhäuschen. So ein Schuppen, ne? Mit kleiner Holzterrasse und so. Und da haben wir uns hingesetzt, habe ich meinen Rechner rausgeschleppt, mit Kabeltrommel dahingelegt, Eistruhe mit kühlen Getränken. Und wir saßen den Sommer im Garten, in dieser Holzhütte, auf dieser Terrasse, und haben Bundesliga-Manager dann nochmal 97. Wir haben uns das dann installiert. Also, es war da schon 10 Jahre alt, oder nicht 10 Jahre alt, aber viele Jahre alt, und da gab's dann auch Patches und so. Und wir haben, wie früher haben wir es gesuchtet. Das war so ein geiler Sommer, da zu sitzen und Bundesliga-Manager zu spielen. Und dann irgendwann kam dann die zweite Renaissance, als ich mir nochmal Bundesliga-Manager Hattrick runtergeladen habe. Ich glaube, das war es sogar schon für den Mac, ich weiß es nicht. Und da gibt's dann ja auch immer aktualisierte Saisondaten. Mhm. Da haben Eddie und ich auch ein Spiel nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das dann immer gespielt haben, aber wir haben
Zugfahrten
oder so, aber wir haben muss ja Mensch im Hattrick-Spiel dann nochmal gemacht, was wir auch richtig gesuchtet haben. Also und das
nicht
war
so lange her.
Ist noch nicht so lange her. Das ist und das hat auch echt mega Spaß gemacht. Also die sind richtig gut gealtert, diese Spiele, eben weil die so einfach sind und sich aufs Wesentliche reduzieren.
Also Hattrick kannst du heute noch spielen mit aktuellen Daten,
ja.
Und das macht immer noch Bock.
Immer noch Bock.
Also
weil es auch so, ey, das ist einfach, es macht einfach Spaß.
Und ich meine, das wäre eigentlich sowas, wie, ich meine, wir zocken jetzt Communio, was halt so eine ganz simple Variante davon ist. Aber sowas wäre eigentlich geil, auch als Browser-Game oder so, dass du einfach morgens, wenn du die E-Mails checkst, irgendwie kurz dein Management-Kram machst, deinen Spielzug abschickst. Das würde ich heute noch, also ich bin immer noch Fan von so Sachen. Und ich muss an der Stelle auch mal kurz Kairosoft erwähnen mit Pocket League. Das sind die Leute, die auch Game Dev Story gemacht haben, Handyspiel. Ist natürlich nicht vergleichbar vom Realismusgrad. Aber ein unfassbarer Süchtigmacher. Gibt's Pocket League 1, mittlerweile gibt's auch Pocket League 2, habe ich beide durchgezockt, bis ich noch Roboter in meinem Team hatte. Es funktioniert genau wie Game Dev Story vom Süchtigmachen. Aber da kannst du halt auch Spieler suchen und es ist einfach immer das gleiche Ding. Gib mir einen Transfermarkt und du hast schon 90% Suchtgefahr. Und wie hieß das, wo man selber so flicken musste? Das haben wir auch so
auf dem Spiel. Kick, nee, Swipe, ach fuck, ey, wie hieß das denn nochmal?
Superstar Soccer.
Da gab es halt immer so, das ist eins dieser Swipe-Spiele, als die da mit dem Touchpad rauskamen. Und konntest du dann die Spielszenen, da gab es dann immer so Momente, das gefreest, dann musstest du den Ball mit dem Finger swipen. Entweder einen Pass spielen oder einen Freistoß oder einen Schuss, so konntest du den so anschneiden.
Das war super gut.
Das war mega gut und das da gab es dann auch immer so Fake-Nachrichten. Uli von Bödefeld hat das Spiel zu einer neuen Perfektion gebracht. Und ich habe dann immer Eddie Screenshots von irgendwelchen, Nachrichten geschickt, die natürlich immer gleich waren, weil die super generisch sind. Aber das war auch, aber ich habe den Namen auch vergessen, aber das haben wir auch gern gespielt.
Ja. Ihr habt gerade auch Communio und sowas dann erwähnt. Also ich habe keine Berührungspunkte mit dem FIFA-Fußballmanager gehabt. Ich habe noch geschaut, der lief tatsächlich von 2004 bis 2014 eben. Also hatte zumindest auch eine neuere Generation dann mitgetragen für die Leute, die dann eben Managerspiele groß, normal am PC dann spielen wollten. Aber mittlerweile ist es wirklich in Richtung Browser dann abgedriftet. Das maximal, was ich online mit so Fußballgeschichten mitgemacht habe, war so Kicktipp-Spiele vor ein paar Jahren noch. Ne? Wo du dann eben dann eine ganze Saison über die Spiele tippst, was ja viele Leute auch noch heute machen. Da fehlt
mir die Disziplin.
Genau, irgendwann so jede Woche, ach scheiße, jetzt habe ich wieder vergessen zu wählen, da lohnt es sich nicht mehr, weil ich keine Punkte bekomme.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Fußballtippen immer so ein bisschen, also es ist klar, bei Bundesliga machen wir das so auch so mehr als Gag oder so, aber generell ist es für mich so, es ist ein reines Glücksspiel, es ist ein reines Dummgelaber. Also klar, ich weiß auch, dass Bayern München Favorit ist gegen den, aber beim Fußball kann alles passieren und letztendlich 2-0, 3-0. Ich habe gestern natürlich auch richtig getippt, 3-0, weil ich einfach unfassbarer Fachmann bin. Aber es ist einfach, es hätte auch 2-0, es hätte auch 4-0 ausgehen können. Es ist so, weißt du, es ist so, Fußballtippen ist irgendwie Bock mich persönlich
jetzt immer nicht. Ja, finde ich auch irgendwie zu passiv und auch die Belohnung ist nicht groß
genug. Du hast recht gehabt, aber wir wissen alle, du hattest keinen Einfluss drauf.
Ja, also das, keine Ahnung, es reizt mich auch nicht so. Aber weißt du was, ich hätte, vielleicht, Gesundheit, vielleicht ist das auch die Zeit für mich auch vorbei, was so diese klassischen Bundesliga-Manager angeht. Vielleicht lebe ich da auch in der Vergangenheit und in der Romantik. Aber ich würde mir immer vor Jahren schon drüber reden, mal so eine Neuauflage wünschen eines Fußballmanagers, der aber darauf ausgelegt ist, dass man, dass jeder von zu Hause spielt, also der eben auch einen funktionierenden Online-Multiplayer-Modus hat, so ein bisschen wie vielleicht Civilization oder so, dass man auch abwechselnd.
Gibt's aber. Ne? Es gibt ja diesen einen, der soll sehr gut sein, von Sega tatsächlich. Auf Steam gibt's den. Ich habe mir da mal einen Key besorgen lassen.
Ach, warte mal, ich erinnere mich.
Da habe ich dir sogar einen Key besorgt. Ja, du hast nie ausprobiert.
Doch, ich habe das einmal ausprobiert. Aber das ist halt genau das Ding, diese Frustgrenze. Also man
muss sich halt reinarbeiten.
Exakt, und man muss sich reinarbeiten.
Ja, aber ich glaube,
das ist das Problem.
Und das ist das Ding, ich habe dafür leider auch nicht so mehr die Geduld. Das ist eigentlich echt schade. und das ist vielleicht der Unterschied mit, was früher alles besser war, dass man früher, wenn du um 1 Uhr von der Schule gekommen bist, hast dich da hingesetzt und das so lange gespielt und abends um 18 Uhr warst du Experte in dem Spiel. Heute gucke ich auf die Uhr und denke so, okay, ich habe 2 Stunden Freizeit, let's do it. So, es muss alles,
da muss alles rein,
da muss alles rein in diese 2 Stunden und da habe ich einfach keinen Bock, 5 Stunden lang irgendwelche Erklärungen und was macht diese Taste jetzt? Ah, so funktioniert, diese Geduld fehlt mir, aber ich habe gehört, dass dieser Sega-Manager momentan so das Nonplusultra ist, das super gute Bewertungen kriegt und man kann den online zocken und es sind alle Lizenzen drin und so. Vielleicht wäre das was, wenn in einer Welt, wo wir Zeit hätten, uns damit auseinanderzusetzen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch, wir sind beide mittlerweile Familienväter, vielleicht ist es auch besser, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen.
Also solange er nicht anfängt und Elberwette und Toto oder sowas, dann das ganze Geld dafür auszugeben und dann sagt er, mein Onkel von mir hat eigentlich nur Toto gespielt die ganze Zeit damals und ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, wegen einem Spiel habe ich verloren, wegen einem Spiel, alle anderen richtig. Mhm. Ne?
Und das ist es übrigens, jetzt habe ich es gefunden. New Star Fußball heißt es auf Deutsch. New Star Fußball.
Im iOS Store?
Ja, im iOS Store.
Dieses Swipe-Ding?
Ja, es hieß, glaube ich, damals nicht New Star Fußball.
Irgendwie habe ich das auch anders in Erinnerung.
Also zumindest sagt mir der Name nichts, aber es ist es, ich erkenne es anhand der Bilder.
Ja, aber das ist es, ja.
Kostet nichts, ist kostenlos, es gibt, glaube ich, In-App-Käufer, aber die muss man eigentlich auch nicht tätigen. Und das Ding ist der Shit. Also das Geile daran ist, dass es ein bisschen Manager ist, aber du selber Einfluss nehmen kannst auf den Erfolg und später richtig geile Schüsse machen kannst anhand, du kriegst dann irgendwann so den Dreh raus, wie du den Ball, wie viel Speed, wie viel Winkel und so weiter du machen musst, dass du richtig geile Bananenschüsse da reinmachst. Und das macht richtig Bock. Also das haben wir richtig, da haben wir es auch richtig schön
gemacht. Aber das habe ich auch richtig zur Perfektion getrieben.
Ja, da war ich viel besser, habe ich 6-1 gewonnen gegen
Wenn du jetzt schon Sega erwähnt hast, Ede, ein letztes Ding, weil wir vorhin dazu nicht zum Sprechen gekommen sind. Ich wollte mal kurz über ein Spiel sprechen, das ich sehr viel gespielt habe. Witcher Soccer, genau. In der Arcade, also hier in Deutschland natürlich, hier gab es auch in Hamburg, in der Hamburger, hier am Kiez in der Spielhalle auch einen Witcher Striker 2 Automaten damals. Ich habe den im Griechenlandurlaub den ersten ein bisschen gezockt, aber der Zweier kam damals für den Dreamcast raus und das war eben Segas, vor allem visuell das geilste Fußballspiel, was es damals gegeben hat, mit so groß gebauten Polygonfiguren und hoher Geschwindigkeit. Super duper sackschwer und das war auch einer der Titel, die ich mir mit meinem Dreamcast zusammen gekauft habe. Es gab einen Trick in Anführungsstrichen, wie du fast garantieren kannst, dass ein Tor reingeht, aber erstmal bis dahin zu kommen, immer schön von der Seite flanken und dann kommt meistens Typen, haut den Kopfball rein. Aber bis zu diesem Punkt zu kommen, war immer relativ schwer und das habe ich sehr, sehr viel und sehr, sehr ausführlich gespielt, aber hat mich, glaube ich, auch einen Großteil meiner Haare gekostet damals noch, weil ich mir geraucht habe nach und nach. Da sind sie geblieben, genau, im Virtua Striker 2 Tor. Und kann auch empfehlen, auf dem GameCube gab es den dritten Teil nochmal als Virtua Striker 3 TB oder irgendwas.
Aber es ist halt eine total arcadige
Variante. Das ist genau, das ist die super Arcade-Variante eben mit Spiel, was extra bewusst schwer gemacht ist, damit du Geld hinterher schmeißen kannst. Kurze Spiele und so weiter. Und mein fußballbegeister Kumpel war da auch wesentlich besser als ich da drin. Ich war immer fasziniert zu sehen, dass er auch die guten Rankings dann bekommen hat. Wenn man dann nämlich tatsächlich mal die WM gewonnen hat, weil es dann immer so der Turniermodus war, mit dem man gespielt hat und das waren so die Stages, die man gemacht hat. Da gab es dann ein Rating am Ende und dann, wenn da mal nicht ein D oder E steht, sondern mal ein A oder ein S, was da auch dann sehr, sehr beeindruckt. Aber ich wollte das nur mal kurz reinspeisen, weil wir vorher nicht drüber zum Sprechen gekommen sind. Ede Nils, ich bedanke mich sehr. Das war ein sehr erfrischender Podcast. Ich bin sehr froh, dass wir das Thema auch mal in Ruhe angegangen sind und mal darüber gesprochen haben. Und ich würde sagen, wir beenden den Podcast an dieser Stelle. Wir wünschen den Leuten noch einen schönen Resttag. Die EM läuft gerade noch, während ihr diesen Podcast dann hört. Also hoffen wir aufs Beste. Deutschland ist für uns momentan im Viertelfinale angekommen. Da fängt's an. Jetzt geht's erst richtig los.
Jetzt sind wir noch guter Dinge, ne?
Ja.
Aber das kann so schnell vorbei sein, weil alle reden, jetzt geht das Turnier los. Das war alles nur Vorgeplänkel.
Das wäre so ein lames Turnier.
Ein Spiel und es kann vorbei sein. 2 Jahre Qualifikation, wo jeder weiß, die qualifizieren sich weil sich irgendwie jeder qualifiziert. Dann das Turnier mit diesen ganzen Gegnern, die alle irgendwie keine Gegner waren, weil sie irgendwie Nordirland heißen oder Slowakei. Und jetzt spielen sie im Viertelfinale entweder gegen Spanien oder Italien.
Das zu diesem
Zeitpunkt wissen wir es noch nicht.
Aber
das Spiel kann total vorbei sein.
Egal, ob es Italien oder Spanien wird,
das wird hardcore. It all comes down to one game. Guck dir die Warrior an. Die Warrior, hier ist die Golden State Warriors. Mhm. Die Saison,
das war aber auch,
aller Saisons gespielt.
Alter, das Ende.
Und am
das
Ende war der Knaller. Werden sie noch in Arsch gefickt und verlieren das Ding. Ja, ist so. So ist Sport. Wenn du der Beste sein willst, dann musst du es abrufen, wenn es drauf ankommt. Ist so.
Alles klar, mit den Worten gehen wir raus. Wir sagen Tschüss.
Tschüss. Tschüss.